Fuß jetzt reingemacht.
Ja?
Ja, das ist schon schön.
Hast du
das
sofort das gemerkt,
ist,
oder?
Ist neuer, ne?
Ja, ist ganz neu.
Es ist leiser.
Es ist leiser. Ja, was die Lautstärkeregelung angeht, werde ich das auf jeden Fall noch optimieren müssen. Also das ist, ich erkläre es gleich. Hi Felix.
Also, hallo Guido.
Ja, wir sind hier beide, glaube ich, noch ein bisschen, also ich höre dich auf, du bist wahrscheinlich...
Wow, ja, so ist gut.
So, ja? Musst du selbst...
Jetzt bist du mir noch näher am Ohr.
Ja, das muss auch so sein.
So wie ich das eigentlich gewohnt bin.
Ja, eine neue Folge BZT wartet oder ist in der Mache und ihr werdet Zeuge sein.
Ja, und zwar erstmalig ist BZT auf seiner großen Tournee durch Deutschland nach Wuppertal und Hattingen heute zu Essen.
Ja.
Zu Essen.
Hallo.
In Essen zu Gast.
Hallo. Wir sind zum ersten Mal bei mir zu Hause und zeichnen dort auf. Felix, du bist hier noch sehr leise in der Aufzeichnung. Ich mache dich noch mal ein bisschen lauter. Genau.
Ich kann mich sonst auch nur lauter.
Nee, das wirst du definitiv nicht tun. So waderst du nur.
Ist doch egal. Hinterher kommt ja dann eh Auphonic und macht alles schön.
Nein, Auphonic kann nicht zaubern. Mach das sofort wieder weg. So. Prima. Also du solltest genau.
Hast du denn schon das neue
so ist super.
Software?
Neue Software habe ich noch nicht. Nee. Da halte ich mich, also aufzeichnen tun wir nach wie vor noch mit Ultraschall 2.0, 2.2 oder 2.3. Und
Reaper ist ja auch aktualisiert werden, oder nur Ultraschall.
Nee, wenn du jetzt das neue Ultraschall installierst, brauchst du auch
neues Reaper, genau. Und das machst du aber im Moment alles noch nicht?
Nee, das mache ich im Moment alles noch nicht, weil der Ralf Stockmann, der das vor allen Dingen als Hauptentwickler und Projektleiter vorantreibt, dankenswerterweise empfohlen hat, sich ein bisschen Zeit für die Neuinstallation zu nehmen. Ich wollte das jetzt nicht so eine Stunde, bevor wir anfangen zu podcasten, machen. Diese Stunde habe ich nämlich genutzt, um ein neues Feature in unsere Podcasts Einzug erhalten zu lassen. Und zwar können wir jetzt, Achtung, ich mach mal kurz was, können wir jetzt selbst, hörst du das? Nutzt die Fähigkeit des Gehirns
lebenslang lernen. Es ist sehr leise.
Ja, es ist sehr leise.
Also es ist so leise, dass ich mich konzentrieren muss zuzuhören.
So, wir können es aber auch beliebig lauter machen.
Weiter.
Und das ist Weiter. Erst der Anfang.
Alter? Ja, das jetzt ist es wahnsinnig laut.
Nee, es ist.
Wir müssen jetzt.
Du bist. Es ist immer noch deutlich leiser als du.
Das stimmt. So.
Gibt dann nochmal ganz neue Dimensionen
so, im Bereich ne? der Roboter. Also wir können jetzt praktisch...
Du bist immer noch irre viel, viel lauter.
Ist egal, das liegt da dran, weil ich muss mich hier leiser machen. Was wir hier auf jeden Fall können, ist, wir können YouTube-Videos direkt
live einspielen,
aus dem Internet und müssen nicht mehr das Mikro an den Lautsprecher halten. Ja, wir können jetzt auch sehr
spontan. Das haben wir natürlich nie gemacht.
Ja, und alle großen Podcastenden haben das längst schon in ihre Setups integriert. Aber wie das dann immer so ist, die einfachsten Dinge, die macht man immer erst dann,
weil wir haben so ein bisschen die Notwendigkeit. Haben wir denn irgendein YouTube-Video?
Wir können jetzt beliebig häufig mal, wir können zum Beispiel auch einfach mal Musik einspielen. Ja, was weiß ich. Keine Ahnung. Ich will jetzt auf keinen Fall Musik einspielen, von der man irgendwie so denkt, oh Gott, das gibt, das, da sind wir jetzt gleich auf jeden Fall sofort in der, wie heißt es, Urheberrechtshölle. Ne? Hier. Wir könnten, ne, ich mache das nur ganz kurz, damit uns keiner verklagt oder verklagen kann. Aber wir können jetzt zwischenzeitlich auf jeden Fall auch nett untermalen, wenn uns danach ist.
Okay, ne? Ich muss jetzt mal gucken, ob ich
die einzige Quelle, die wir bisher ja zu Rate ziehen konnten, war das geschriebene Wort. Und ab heute können wir eben auch das gesprochene Wort
mit die Hörer könnten uns
ja.
Kommentare
genau.
schicken.
Genau, als MP3. Ne? Oder wie auch immer. Wo auch immer ihr das hinterlasst.
Sprachnachricht per WhatsApp.
Sprachnachricht.
Du bist da ja noch.
Man kann auch einfach eine Sprachnachricht auf iMessage oder Threema hinterlassen. Wir nehmen alles.
Kann Threema das?
Ich würde das annehmen, dass Streamer, also was du auf jeden, ne, was du auf jeden Fall bei Streamer kannst, ist.
Oh ja, geht. Jetzt geht, möchte ich das abbrechen.
Ja, das genau, du kannst du. Ja, sicher.
Ich habe das tatsächlich noch nie gemacht. Hä, was war das denn?
Ich muss meine Messenger hier mal ausstellen. Augenblick.
Du weißt, dass du oben auch einfach auf dieses
klicken
kannst, ne?
Genau.
Da.
Genau das.
Einmal
nicht stören, ne?
Ah, genau. Kann man auch anklicken.
Ja, genau. Das habe ich jetzt gerade mal aktiviert. So. Und jetzt sollten wir auch in gewohnt schöner Weise aufzeichnen können, weil das ist natürlich ein Problem, weil alles, was jetzt gerade hier intern an
Zeit du hast auf, den kompletten...
Genau, geht jetzt hier komplett durch, damit ich auch mal aus unterschiedlichen Quellen was zeigen kann und nicht nur aus YouTube. Ne? Mhm. So, haben wir den Themen?
Du wolltest dich ja heute... Nein.
Nee, du hast dich so vorbildlich auf die Sendung vorbereitet.
Ja, ich habe einfach nur wieder, nachdem es ja beim letzten Mal ganz gut geklappt hat, wir haben weniger gelabert und mehr Themen gemacht, einfach nochmal wieder so ein bisschen versucht zu strukturieren.
Aber wir sollten trotzdem, wenn wir mehr Themen machen, auch mehr labern.
Aber es gab kein Feedback dazu.
Doch.
Lisa
hat
geschrieben... Ja, aber nur, dass sie die Küche gerade sauber gekriegt hat.
Sie wird einfach nicht fertig mit der Wohnung, wenn wir nicht länger Podcasten.
Das mache ich aber alles nur für Lisa. Sie hat mehr Lebenszeit, sie hat es auch direkt umgesetzt, sie hat getwittert wie ein Wahnsinniger in der gleichen Zeit. Das heißt, sie hat letzte Woche oder beim letzten Mal die Küche gemacht, macht dieses Mal das Wohnzimmer.
Ja.
Das ist alle zwei Wochen auch in Ordnung und sie kann die Zeit, die sie gewinnt, damit für Bücher nutzen.
Absolut. Also
zum Lesen.
Wir werden in gewohnt ausführlicher Weise miteinander ins Gespräch kommen.
Ja.
Was sind denn unsere Themen heute?
Ich habe ein bisschen was mitgenommen, so was mir in den letzten Tagen unter die Finger gekommen ist. Zum einen, ich finde es G8, G9.
G8, G9.
Haben wir, glaube ich, vor zwei, drei Sitzungen auch schon mal hier thematisiert. Zumindest so als, ich glaube, das war die Sendung mit Richard, so als Quertritt, dass wir in Nordrhein-Westfalen im Moment auch die Volksinitiative haben. Hast du schon unterschrieben?
Ja, sicher.
Für? Also es geht ja nur, ist ja nur im Moment ist nicht Volksinitiative, wie heißt das denn?
Bürgerbegehren.
Bürgerbegehren, genau. Mhm. Volksbegehren.
Ja.
Ja, was auch immer. Aber es ist das Begehren. Es ist nicht die Initiative, es ist nicht der Entscheid, sondern es ist das Begehren, irgendwann es zu machen. Wo hast du unterschrieben?
An der Grundschule. Irgendwie beim Flohmarkt und ja.
Genau. Weil ich finde es sehr, sehr spannend. Ich habe bisher kein Feedback. Ich habe das halt einfach nur unterschrieben hingeschickt. Ich habe bisher nicht mitbekommen, dass die das irgendwo sammeln. Ich glaube auch, dass das sehr kritisch, also so halbe gesehen wird.
Es gibt auch Leute, die sagen, das ist alles gut so, wie es ist. Ne?
Wirklich? Mhm. Also ich finde es, kurz Hintergrund. Es gibt die Initiative, eine Elterninitiative g9-jetzt-nrw.de, die sich eben für die Verlängerung des Gymnasiums, also dass das wieder standardmäßig von G8 auf G9 gesetzt wird. Schulen konnten das ja im Rahmen von Schulprojekten auch schon jetzt wieder beantragen.
Ja.
Aber dass das einfach grundsätzlich gesetzt wird. Und soweit ich informiert bin, ist die Stimmung, die politische Stimmung dazu, sehr wohlwollend.
Ja.
Das Problem ist, dass ich, glaube ich, keiner im Moment für so einen Hickhack herhalten möchte.
Ja.
Und deshalb traut sich im Moment keiner jetzt gerade im Vorwahlkampf da so richtig dran.
Ja.
Aber das wird die Koalitionsbildungsprozesse nach der Wahl in NRW sicherlich entscheidend prägen. Und ich glaube, das ist jetzt mal so eine Prognose, dass sich dieses Volksbegehren am Ende in Luft auflösen wird, weil es so kommt.
Weil die Regierung vorgreift und sagt, wir hätten das jetzt gemacht.
Genau. Also das vermute ich. Und zwar Hintergrund ist, dass selbst Bayern setzt per Beschluss wieder G9 als Standard an den Gymnasien in Bayern einführt. Also muss das andersrum sagen, die CSU führt das wieder ein. Und wenn selbst die Konservativen, die das am Anfang als hoch gehalten haben und als Weisheit letzter Schluss irgendwie propagiert haben, da jetzt zurückrudern, ist klar, das war einfach total beschissen. Das Problem ist, und das ist das, man hat vorher gewarnt, dass es pädagogisch nicht sinnvoll ist. Man hat es trotzdem gemacht. Und es ist genau das, womit man immer wieder in Zukunft auch jede Reform torpedieren wird. Und das hat man bisher getan. Und es ist jetzt mit Recht nochmal heftiger. Schule ist und darf nicht so ein Experimentierfeld sein. Wenn man sich anschaut, was das in der Oberstufe bewirkt hat, dass wir diese Doppeljahrgänge hatten.
Ja.
Und wenn man sich anschaut, was wir zwei Generationen von Studierenden zugemutet haben, die in vollkommen überfüllten Hörsälen gesessen hat, weil wir plötzlich zwei Jahrgänge auch an den Unis auf einmal hatten, dann ist es echt einfach nur dumm, dass man da nicht vorher einmal mehr drüber nachgedacht hat, sondern sich diesem Diktat einer liberalen, aber es ist ja nicht liberalen, sondern einer ökonomisch vollkommen durchknallenden Wirtschaft im vorauseilenden Gehorsam da Folge leistet und überhaupt nicht darauf achtet, was ist pädagogisch, was ist erziehungswissenschaftlich begründet eigentlich und wie geht man das an?
Das war halt sehr stark motiviert von außerschulischen Interessen. Ja, das muss man, glaube ich, mal so festhalten. Und ich weiß gar nicht, ob die Lehrer innen drin, die Schüler und die Lehrenden innen drin, das immer für so sinnvoll erachtet haben.
Nein, nie. Sprech nur mit den, also mit allen Gymnasiallehrern auch, die ich gesprochen habe, die sagen, es ist total kompliziert, den Stoff zu machen, weil du sprichst zum Beispiel Sozialisations- und Erziehungsprozesse durch und das machst du normalerweise in der 11. Klasse.
Ja.
Das machst du jetzt in der 10. Klasse. Und die Kinder, die in der 10. Klasse sind, die kommen gerade aus der 9. Klasse.
Ja.
Das heißt, die sind gerade am Ende der Pubertät oder sind ihr gerade entsprungen und du sollst plötzlich darüber reflektieren. Das ist eine tierische Herausforderung.
Ja.
Also gerade dieser Bruch von 10. in die 11. Klasse ist ein Jahr, das echt nicht unwichtig ist.
Ja.
Und ich glaube nicht, dass da irgendjemand wirklich glücklicher war. Weißt du, wann das G8 bei uns eingeführt worden ist?
Nee, weiß ich nicht. Aber das steht hundertprozentig in der Wikipedia.
2010.
2010? Okay. Es gab letztens...
Nee, das ist der Aufruf, wieder an G9 teilzunehmen. Das muss vorher schon gewesen sein, dass das eingeführt worden ist.
Während du das zusammensuchst, es gab vor einiger Zeit, vor ein paar Tagen, ein sehr, sehr schönes Erklärvideo auf dem Morgenmagazin von der ARD zu dem G8, G9 Tohuwabohu, das ehrlich gesagt, wie das halt in Deutschland so ist, in allen Bundesländern irgendwie anders gehandhabt wird. Und dann sind innerhalb der Bundesländer die Vereinbarungen noch nicht mal einheitlich. Das heißt, es gibt Schulen, die G8 machen und die G9 machen.
Ja, die konnten ja das beantragen. Also Gesamtschulen machen alle G9 und Gymnasien machen G9 oder G8, je nachdem, was sie beantragt haben. 2004, das ist eine spannende Sache. Also Schulverkürzung am Gymnasium, G8 statt G9, ist in Nordrhein-Westfalen als Forderung aller Landtagsfraktionen im Jahr 2004 politisch auf den Weg gebracht worden. Nein, das ist total spannend, weil wir, das erklärt auch diesen Zeitgeist, in dem das entstanden ist. Wir hatten nämlich dann mit im Jahr 2008
Das war Pisa, oder?
Nee, das weiß ich gar nicht. Das kann sein, das ist nicht der Grund. Niemals hat man G8 mit Pisa begründet, wenn irgendwie versucht zu brechen, sondern die Begründung G8 war immer früher ins Arbeitsleben, mehr arbeiten, mehr Rente. Es war nie, die Schulzeit ist zu lang an der Gesamtlebenszeit. Wir müssen die zurückfahren, wir brauchen mehr Arbeitskräfte. Das war der Hintergedanke. Ja. 2008 hat Finanzkrise in den USA begonnen. Beziehungsweise Lehman Brothers und dann so. Also dieses Ganze, was wir heute haben, ist etwa vor 9 Jahren ist das losgetreten.
Alles klar.
Und dann ist auch klar, also in der Zeit vorher war halt, wir müssen mehr in diese Richtung. Das ist genau das. Diese Schleife drehte sich immer mehr und ist halt dann wirtschaftlich geplatzt. Ja. Und jetzt sagt man auch, vielleicht war es nicht so gut. Aber vielleicht ist es auch einen Schicksalsschlag, sag ich mal. Wofür? Vielleicht sorgt das dafür, für Schule, für Bildung, zu überlegen, inwieweit man für die Wirtschaft arbeitet.
Ja.
Oder was die eigentlichen, also Motivation, es ist ja interessant, was führt das? Wir haben jetzt folgende Situation, einfach nur mal zum Durchspielen. Wenn das wirklich so kommt, dass wir in Nordrhein-Westfalen, ich habe mich in Bayern jetzt nicht informiert, aber wenn es wirklich dazu kommt, dass man von G8 wieder auf G9 geht, und zwar vorgeschrieben.
Ja.
Kurz Erklärung, was bei G8 passiert ist. Die Schulen haben den Lehrplan kürzen müssen,
ja,
um ein Jahr.
Ja.
Was hat man gemacht? Man hat gesagt, in der Oberstufe kann man den nicht kürzen.
Aha.
Deshalb kürzen wir in der Sekundarstufe 1 ein Jahr. Also die Oberstufe ist weiter drei Jahre lang, mhm, aber die kommen halt schon in der 10. Klasse in die Oberstufe statt in der 11. Klasse.
Mhm.
Das heißt aber, die Lehrpläne mussten umgeschrieben werden,
ja,
auch in der Oberstufe,
ja,
weil einfach gewisse Dinge ja anders einfach strukturiert werden mussten. Aber am Ende hat man eigentlich den Stoff reduziert.
Mhm.
Jetzt nimmst du diesen reduzierten Stoff, der seit irgendwie 10 Jahren erprobt wird,
mhm,
und streckt den wieder auf 9 Jahre. Das kann total gut sein, weil man nämlich
reduziert hat.
Ja, weil, ja, man reduziert hat und den jetzt einfach streckt. Also indem man diese vollkommene Verdichtung, mhm, wieder rausnimmt und hoffentlich dazu führt, dass wir diesem Diktat und diesem Glauben an eine Ganztagsschule, also an eine verpflichtende Ganztagsschule,
mhm,
auch wieder etwas abrücken und sagen, vielleicht lassen sich ja auch da die Zeiten nicht nur stofflich entzerren, sondern auch zeitlich entzerren, sodass wieder Zeit für das ist, was Kindheit ausmacht.
Mhm.
Vereinstätigkeit, mhm, Musikinstrumente, mhm, draußen spielen, sich mit Freunden treffen, im Wald unterwegs sein, was auch immer noch. Das ist alles klischeehaft. Aber lass es dann auch PlayStation spielen sein oder sonst was. Aber es geht darum, Zeit außerhalb dieser,
ja,
festgetakteten
und
verplanten Kindheit zu haben. Kinder haben von 8 bis 16
ja,
Uhr.
Dass man was lernen muss. Ja.
Die haben Schule von 8 bis 16 Uhr. Das ist ein, ja, voller Arbeitstag. Und für die Kinder ist Schulzeit immer Stress.
Naja, also man darf das, glaube ich, auch gar nicht nur so sehr auf die Schulzeit reduzieren, sondern es ist ja auch vollkommen klar, wenn die in einem, also die müssen die Sachen ja auch irgendwie lernen können. Und da brauchen die unterschiedlich lange für. Und ich weiß das zumindest von uns zu Hause, es ist überhaupt keine Seltenheit, dass wir am Wochenende in die Bücher gucken müssen.
Das darf aber nicht sein.
Naja, wenn du Montag, Dienstag, Mittwoch eine Arbeit schreibst.
Das darf nicht sein. Es darf eigentlich nicht sein. Das wird gemacht.
Mhm.
Ich komme da hinterher auch nochmal drauf, im anderen Zusammenhang, wie das eben in den PISA-erfolgreichen Ländern ist. Aber das darf eigentlich nicht sein.
Mhm.
Die Kinder haben ein Recht auf Lebenszeit.
Ja.
Weil das führt am Ende auch zu lernen. Das ist ein anderes Lernen.
Ja.
Aber das ist ein wichtigeres Lernen. Also nicht ein wichtigeres. Es ist auch ein mindestens genauso wichtiges,
ja,
Lernen. Es ist in den letzten Jahren eher zurückgedrängt worden.
Und ich kann dir sagen, ich kriege das ja viel stärker so aus der außerschulischen Bildung mit. Also von den Leuten, die meisten, mit denen ich zu tun habe, die kennen gar kein G8, sondern die kennen nur G9.
Mhm.
Viele von denen haben eine bestimmte Erwartungshaltung an einen Bildungsprozess. An einen, sagen wir mal, institutionell gebundenen Bildungsprozess.
Mhm.
Und der ist immer stark davon geprägt, dass man möglichst viel lernt. Also, sagen wir mal, auch sehr angeleitet lernt. Ja? Also, ich merke in meinen Seminaren, dass mir die Leute das jedes Mal um die Ohren schlagen, wenn wir zu viel Zeit am Rechner und zu wenig Zeit im Plenum verbringen. Weil die Leute, die da am Rechner sitzen, sagen, das ist halt die Rumgedaddelei. Aber wenn wir da vorne stehen und denen was erzählen, das ist sozusagen ihre Premium-Zeit, wo die sich Dinge aufschreiben können und irgendwie das Gefühl haben, da etwas zu lernen. Und es passiert mir immer wieder, dass die Leute, die da herkommen, bis ins Alter glauben, das sei das Wichtige, ne, weswegen sie da sind, ja. Und je weniger die auf ihrem Papier stehen haben und mir nach Hause tragen, auch wenn die da niemals mehr reingucken, ja, umso mehr haben sie aber zumindest das Gefühl, etwas gelernt zu haben.
Ja, weil wenn sie das in Frage stellen würden, würden sie ihre komplette eigene Bildungsbiografie in Frage stellen. Und das tust du nicht. Und deshalb hältst du daran fest.
Umso wichtiger ist es doch, dass wir sehr frühzeitig lernen, dass es unterschiedliche Herangehensweisen an so einen Bildungsprozess gibt. Und dass natürlich auch das gemeinsame Zeitverbringen im Sportverein oder auf dem Schulhof oder auf dem Bolzplatz oder wo auch immer oder vor der PlayStation in gewisser Weise auch zur Persönlichkeitsbildung beiträgt.
Nicht auch. Ich glaube, dass das dass ein wesentlicher Teil dort entsteht.
Mhm.
Also jetzt ist es sehr, sehr weit hergeholt, aber wir haben ja diese Elite-Internate in England, in Amerika vor allen Dingen. Dort wird gebüffelt, sicherlich auch, aber was macht das Eigentliche aus? Das ist die Gemeinschaft, die da entsteht. Das sind die sportlichen Aktivitäten, die dort gemacht werden. Das heißt, das, was wir den einfachen Leuten mehr und mehr nehmen, weil wir ihnen sagen, wenn du hart arbeitest, dann kannst du erfolgreich werden, machen die, die hinterher erfolgreich sind, machen das nämlich in der Regel genau nicht, sondern die konzentrieren sich auf Persönlichkeitsentwicklung. Ob das dann immer die Persönlichkeit ist, jetzt auch von der Füllung her, wie man sich das vorstellt, aber man weiß, dass das ein entscheidendes Kriterium ist.
Ja.
Es geht nicht darum, dass ich die Gefäße möglichst schnell mit möglichst viel fülle, sondern es geht darum, die Gefäße erstmal entstehen zu lassen, damit die hinterher souverän sind.
Ja. Um noch eine Brücke zu diesem ganzen Digitalzeug zu schlagen. Ich habe jetzt in mehreren Vorträgen vor Kollegen immer wieder das Gefühl bekommen, dass es sozusagen dass man eine Erklärung dafür braucht, weswegen sich das in der digitalen Welt jetzt gerade so ändert.
Entschuldigung, ich lese hier gerade, 2004 ist es auf den Weg gebracht worden, 2013 offensichtlich das erste Mal durchgeführt worden.
Alles klar, okay.
Dann ist es 4 Jahre her.
Ja.
Aber die Theorie ist trotzdem jetzt nicht ganz falsch, weil wenn es auf den Weg gebracht worden ist in dieser Zeit, dann dauert es einfach, bis es dann auch umgesetzt wird, weil es muss ja erstmal angepasst werden.
Ja.
Und die Kinder wurden ja auch eingeschult, die wurden eingeschult und wussten ja, sie machen G8, das kann man ja nicht im laufenden Prozess machen.
Ja.
Und in dem Sinne braucht das seine Zeit. Aber falls das jetzt jemand sagt, G8 ist 2004 auf den Weg gebracht worden, aber den ersten Abschluss gab es dann 2013.
Kurz zurück zu meinen Überlegungen. Also die Kollegen, die fragen, aber welche Funktion übernimmt in diesem Bildungsding dann das Digitale? Und da ist mir nochmal klar geworden, dass wir es zunehmend mit einer Klientel zu tun haben, die mehr oder weniger unbewusst gelernt hat, sich Dinge selbst beizubringen. Und das hat wenig damit zu tun, dass ihnen irgendjemand erklärt hätte, dass sie das tun müssen, sich die Dinge selbst beibringen, sondern dass die damit naturgemäß in Zeiten von Google irgendwann mal angefangen haben, diese ganzen Fragen zu stellen. Und diese ganzen Fragen haben sich vor allen Dingen auf einen Bereich ausgeweitet, der weniger etwas mit Lehrplänen zu tun hat, also sozusagen mit den Dingen zu tun hat, die man wissen muss, sondern die viel mehr etwas damit zu tun haben, sich dem hinzuwenden, was man wissen will. Und jetzt hast du es mit einer Klientel von Leuten zu tun, die das wie selbstverständlich tun. Und gleichzeitig hast du es aber mit Bildungsarrangements zu tun, die ihnen jetzt sagen, das musst du aber können und nicht ne? So. Und das bricht sich immer dann, wenn man mit digitalen Medien, oder sagen wir mal, das bricht sich nie dann, wenn digitale Medien keine Rolle spielen. Aber spätestens in einem Moment, wo sozusagen in einem Seminarraum oder in einem Klassenzimmer das digitale Gerät immer da sein könnte. Und ich meine, und ich diese unbewussten Fähigkeiten, also diese Fähigkeiten, die ich sehr, sehr unbewusst erarbeitet habe mir, manche nennen das so die Autodidakten in uns, ja, dass diese Fähigkeiten in der Schule oder in diesen Lernarrangements in der Regel abgeschnitten werden. Da geht man davon aus, wir haben es mit Menschen zu tun, die kommen aus den 80er Jahren, die haben das nie gelernt, die kennen sozusagen nur die Bildung aus der Schule oder die haben mal in ein Lexikon geguckt oder so weiter. Aber wenn man sich mal anguckt, was so in den letzten 20 Jahren, wie Leute angefangen haben, sich das alles anzueignen, dann merkt man total stark, finde ich, dass die institutionelle Bildung damit überhaupt nicht handeln kann und damit auf eine Klientel stößt, die die sich vollkommen unverstanden fühlen muss. Ja,
also das ist ja das, was ich mit der These, wenn Schule nicht aufpasst, macht sie sich überflüssig.
Ja,
einfach meine. Ne? Das ist, dass ich argumentiere das ja immer eher aus dieser Ressourcenperspektive heraus, dass einfach die das Schulbuch und die Schulbücherei nicht mehr der limitierende Faktor sind, sondern es gibt keine Limitation mehr in dem Moment, wo das Smartphone dabei ist. Aber es ist richtig, es geht auch um die Einstellung. Die hast du jetzt gerade schön rausgearbeitet, dass die Leute auch nicht mehr bereit sind, sich auf das andere einzulassen. Vor ein paar Tagen, 7. April, drei Tage ist es her, Paul Pilino bei Twitter, ein fünfminütiges YouTube-Video bringt mir mehr Mathe bei als mein Lehrer in drei Doppelstunden. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
Ja.
Und ich meine, das ist vor allen Dingen, der Lehrer könnte ihm das in fünf Minuten auch beibringen, wenn der Lehrer sich Zeit für ihn nehmen würde, wissen würde, wo sein Problem ist, und dann kann er das machen. Und er hat dieses fünfminütige YouTube-Video auch nicht direkt gefunden wahrscheinlich, sondern hat danach gesucht. Mhm. Das muss man auch mit reinziehen. Das heißt, die pädagogisch-didaktischen Fähigkeiten des Lehrers, die kritisiert er hier nicht, sondern er kritisiert das Setting. Und das ist richtig, weil hier hatte er ein Problem, wollte eine Lösung haben, hat sich danach auf die Suche gemacht und hat ein fünfminütiges YouTube-Video gefunden und das hat sein Problem gelöst. Das war das erfolgreich. In der Schule kann das der Lehrer nicht leisten und das ist ein Riesenproblem. Das heißt, wir haben im Grunde genommen in der Schule Lehrer, die Fähigkeiten haben, die im Erklären von Zusammenhängen, komplexen Zusammenhängen bestehen. Und ich glaube tatsächlich, dass das die Profession von Lehrern ist. Also eine didaktische Reduktion zu machen und einem Schüler oder einem Lerner die Komplexität, die er gerade erlebt, durch Wege durch diese Komplexität zugänglich zu machen, sodass der Schüler dann am Ende selbst die Komplexität auflösen kann. Aber ich kann ihm sozusagen Vertrauen geben, dass das Chaos, was er gerade spürt, eigentlich kein Chaos ist, dass er sich mal auf den Weg macht und ich begleite ihn dabei und dann schafft er es. Das ist für mich didaktische Reduktion im positiven Sinne. Wir machen aber in der Schule immer was anderes. Das wäre also so, wie wenn ich einen Schreiner bei mir kommen lasse und sage, ich hätte hier gerne eine schöne Tür drin. Aber die Toilette funktioniert gerade nicht. Und bevor die Tür drin ist, sollte hier erstmal die Toilette sein. Können Sie nicht sich erstmal um die Toilette kümmern? Und dann ist der stundenlang mit der Toilette beschäftigt. Das heißt, der tut etwas, was eigentlich gar nicht seine Profession ist und vernachlässigt dabei das, was er eigentlich gut kann. Mhm. Und ich glaube, dass wir das in der Schule machen. Nicht, also das, der Punkt ist, wir konnten bisher nicht anders. Der Lehrer musste genau das so machen, weil es keine andere Möglichkeit gab. Aber inzwischen kann der Lehrer anders agieren. Die Schüler sind vom Mindsetting inzwischen anders drauf. Und deshalb kann der Lehrer jetzt nicht nur anders reagieren, sondern er muss eigentlich anders agieren. Wenn aber, er könnte, und das sind wieder die Maßgaben, die auch die thematischen, also die Lehrpläne, Curricula angeben, da muss man auch lockerer werden. Also das ist alles eine Sache, die wird uns in den nächsten Jahren sehr, sehr intensiv begleiten. Und ich glaube, dass noch viele Punkte auch von ganz oben kommen, wo die Schulen erstmal total erstaunt sind, wie, was sollen wir jetzt machen?
Ja. Ja, aber ich finde, es gibt auch noch diese Schülerseite, also die eigentlich wissen, okay, ich schreibe das jetzt alles hier mit, aber zu Hause gucke ich mir dazu nochmal ein YouTube-Video an. Also die auch damit irgendwie zu leben wissen. Auch die Leute, die bei mir in den Seminaren ihre Notizen machen, die machen die ja im besten Falle, damit sie das zu Hause nochmal nacharbeiten können. Weil so wie ich ihnen das offensichtlich hier vor allen Leuten beigebracht habe, schnallen sie es eh nicht. Ja, sie können es auch gar nicht richtig schnallen, weil dafür ist zumindest noch dieser Verinnerlichungsprozess, den Lisa immer interiorisieren nennt.
Wann schreibt man denn was auf? Das ist ja eigentlich gerade spannend. Wann schreibt man was auf?
Na,
wenn man was noch nicht verstanden hat, oder?
Ja, ne, genau. Also ich würde das so machen. Immer dann, wenn ich was nicht verstanden habe,
also wenn ich
dann
mache
ich mir so eine Gedankenstütze.
Nochmal, nicht komplett nicht verstanden, aber so im Sinne von, ich glaube, ich habe das gerade jetzt so halb, aber ich habe es noch nicht verstanden. Ich schreibe es mir jetzt auf. Also das heißt, so in der Vorlesung schreibt man sich einmal die Struktur auf, über welche Themen hat er gesprochen. Und dann, wenn es kritisch wird, dann schreibt man mehr.
Ja.
Weil man nämlich merkt, oh, das will ich jetzt festhalten.
Ja.
Das ist ja eigentlich spannend, ne?
Ja. Stimmt. Und das sind eigentlich die Momente im besten Falle. Ich mache das ehrlich gesagt relativ selten, dass ich Dinge, die ich mir aufgeschrieben habe, nochmal durchgucke.
Ja, weil du eigentlich genau das, du hast es ja nicht verstanden. Also du müsstest dich hinsetzen und sagen, direkt nach so einer Sache, jetzt arbeite ich das einmal durch.
Ja. Ja.
Es ist eben noch nicht gesetzt. Und das macht man dann, glaube ich, wenn man in einen gemeinsamen Prozess eingeht, weil man ein Problem löst, was man sozusagen dann gemeinsam angehen kann.
Ja.
Oder aber man bloggt. Oder man schreibt einen Artikel darüber. Oder das kann ja privat oder öffentlich sein. Ja. Oder man spricht drüber. Ich glaube, das sind dann auch so Prozesse, wo man das Ganze nochmal kurz durchdenken muss.
Ja.
Oder aber, eine Prüfung.
Aber wenn man bloggt, dann durchdenkt man nicht mehr, sondern das ist meistens das Ergebnis. Also man würde ja nie etwas öffentlich schreiben, von dem man glaubt, dass es
nicht
stimmt.
Es ist richtig. Der Blogartikel ist dann das Ergebnis. Mhm. Aber den Weg, auf den ich mich mache, wenn ich den Artikel schreibe, das ist genau das.
Genau, das ist dieses Exteriorisieren, was Lisa immer so schön, also so verstehe ich das zumindest, unterscheidet von diesem Verarbeitungsprozess und dem dann sozusagen eine äußere Hülle zu verleihen. Ja? Und das passiert dann sozusagen in diesem Bloggen-Schritt, ne? Oder in diesem Aufschreiben-Schritt. Ja?
Also ich finde das, ich bin mal gespannt, was jetzt in Nordrhein-Westfalen passiert, wer diese Thesen unterstützt, dass wir an dem Gymnasium per se zu G9 zurückkehren sollten, um den Kindern, ich mache jetzt mal plakativ, ihre Kindheit zurückzugeben, ihren Nachmittag zurückzugeben, auch Sportvereine leiden darunter, Musikschulen leiden unter dieser Verdichtung oder Erweiterung der schulischen Zeit, der kann unterschreiben. Unterschriftenlisten gibt es auf www.g9-jetzt-nrw.de.
Ja.
Liegen auch in den Einwohnermeldeämtern oder Rathäusern aus. Und es gibt auch immer wieder Initiativen. Auf der Seite kann man sich informieren, wann man wo Infostände findet. Ansonsten kann man aber auch wirklich einfach sich das Ding ausdrucken, unterschreiben, dahin schicken und dann sammeln die Unterschriften. Ich weiß nicht, die müssen irgendwie 100.000 oder sowas haben.
Die brauchen 100.000, meinst du?
Irgendwie sowas.
Ja, ja, das ist auf jeden Fall eine irrsinnige Zahl, ja. Also da müssen schon.
Wir brauchen, 1 Million.
1 Million, überlegt.
60.993 Unterschriften von Staatsbürgern über, aus NRW über 18 Jahre. Also, ich finde diese Petition grundsätzlich gut und richtig.
Ja.
Meine persönliche Meinung. Ja, vielleicht ja auch Hörer und die beteiligen sich dann nochmal dran.
Sehr schön. Du hast noch ein Thema aufgeschrieben. Willst du darüber wirklich reden?
Nein. Lassen wir es.
Nein. Nein. Lass ruhig.
Nein, ich finde es. Ich musste mich gerade nochmal wieder oder ich muss mich perspektivisch nochmal mit dem Thema OER auseinandersetzen.
Ja, okay.
Und ich habe halt auch getwittert vor ein paar Tagen, welche handfesten Gründe gibt es für Lehrende, sich mit OER zu beschäftigen oder CC unter sein Material zu schreiben, Klammer auf, außer Idealismus, Klammer zu, Fragezeichen. Und in der Tat habe ich keine Antwort bekommen, die nicht Idealismus war im Sinne von dann doch irgendwie, ja, aber es ist doch eigentlich open und open ist doch eigentlich gut und das ist für mich Idealismus.
Das ist es auch.
Und ich habe dann noch die These aufgestellt, dass es für mich einen Punkt gibt, wo OER nicht vom einzelnen Lehrenden, aber zumindest von der Schule aus, dass er das nächstgrößere System ist.
Ja.
Also nicht vom Schulsystem, sondern von der einzelnen Schule aus.
Ja.
Tatsächlich gibt es einen Grund, auf OER zu setzen. Und das ist das, mit dem auch MIT und andere Unis für sich werben, warum sie eben Open Course Systeme machen. Material zeigen. Im Sinne von, wir veröffentlichen unser Material.
Ja.
Wir haben vielleicht sogar in einer Fachkonferenz ein eigenes Buch geschrieben, was ja auch zum Download zu haben ist.
Ja.
Klar, kann ja jetzt jede Schule von profitieren, richtig. Aber wir haben es gemacht, unser Name steht drunter und wir haben die Lehrer. Das heißt, das Ganze als eine PR-Geschichte nehmen.
Ja. Ja.
Ansonsten, also lass mich kurz den Gedanken, wir können da gleich reingehen. Ansonsten habe ich tatsächlich keine Gründe, warum es für einen Lehrer mehr wert ist, OER-CC unter seine Materialien zu stellen, weil das Urheberrecht spielt in der Schule eine untergeordnete Rolle. Die Lehrer wissen, dass es irgendwie sowas gibt wie Urheberrecht.
Ja.
Und wozu führt das? Man tauscht Material aus, aber eben immer im persönlichen Kontakt.
Ja.
Das liegt nicht auf einer großen Plattform. Was auch okay ist. Bloß ist nicht, schadet nicht. Das sind sicherlich Ressourcen, die verschwendet werden. Die sieht aber der einzelne Lehrer nicht, weil er kriegt in der Regel das Material, was er braucht. Also man könnte dort deutlich effizienter sein, aber das ist dann wieder eher eine systemische, also wirklich von oben zu steuernde Sache. Und ja, also andere Fragen, die man, da kann ich Antworten drauf geben. Warum digitales Lernen?
Ja.
Außer Idealismus.
Ja.
Da gibt es schlagkräftige Argumente, warum man warum digitales Lernen sinnvoll ist, sei es, dass man eben auf Zukunft ausgerichtet ist, weil die Schüler damit einfach in Zukunft mehr arbeiten müssen, sei es, dass es individualisierter ist, könnte man auch fragen, wofür individuelle Förderung, kann man auch klar beantworten, hat einfach den individuellen Lernprozess zu betrachten, wir brauchen natürlich mehr Ressourcen und sonst was, aber ich kann fragen, warum Inklusion, die kann ich alle beantworten, indem ich Argumente auch nehme, wo man zwar sagt, klar, die können wir nicht ganz umsetzen, also das ist immer noch nachgeschaltet, aber es gibt Argumente, warum ich das mache.
Ja.
Und ich habe tatsächlich Schwierigkeiten für OER und CC außer Idealismus.
Ja.
Ich kann auch Inklusion mit Idealismus begründen, aber ich kann es auch mit ganz pragmatischen Gründen, weil es sowohl dem Leistungsstarken wie dem Leistungsschwachen gut tut, fernab von Idealismus, Diversität zu kennenzulernen.
Ja.
Und Lehrer, warum OER?
Ich würde sagen, OER ist die Antwort auf
in Deutschland, muss ich vielleicht noch sagen. Also wenn wir jetzt in Afrika sind, ist schon wieder was ganz anderes.
Ja, also OER ist die Antwort auf Kultur, auf den darauf, wie wir mit Wissen in der digitalen Welt umgehen wollen. In der Bildung. Und ich persönlich würde zum Beispiel sagen, wenn du diese Antwort nicht einem Individuum stellst, sondern einer Organisation, dann kommt diese Organisation überhaupt nicht drum rum, sich also grundsätzlich mit einem Mission Statement zu digitaler Bildung auseinanderzusetzen. Und das ist aus meiner Sicht irgendwie der Grund, sich mit OER auseinanderzusetzen. Das verlangt sozusagen von dir eine Festlegung auf die Art und Weise, welche Rolle Digitalisierung bei dir spielt. Geht es im Prinzip nur um eine Transformation aus einer mehr oder weniger analogen Welt? Oder hat es etwas mit grundsätzlichen Spielregeländerungen zu tun? Und wer das begreift als, hier ändern sich sehr grundlegend eigentlich die Art und Weisen des Zusammenlebens, der wird nicht drum rumkommen, der wird wahrscheinlich für sich beschließen, okay, dann werden wir das, was wir sozusagen an Material erarbeiten, auch veröffentlichen.
Aber wir sind dann, ich kann das verstehen. Also das ist für die Organisation.
Mhm.
Das ist ja so das, was ich meinte auch. Das ist mit dem Lehrer ist sozusagen ein hartes mit dem Wettbewerb und dem Veröffentlichen ist ein hartes ökonomisches fast Argument. Aber du hast recht auch. Ich könnte mich mein Handeln Prinzipien folgen lasse oder anders Prinzipien zugrunde lege für mein Handeln, dann ist es eine Konsequenz, dass ich das Material, was ich veröffentliche, auch offenlege, weil das Digitale genauso funktioniert und ich ja auch davon profitiere.
Ja.
Der einzelne Lehrer wird aber dann beauftragt, das zu tun. Für den einzelnen Lehrer hat es erstmal keinen Vorteil außer Idealismus.
Nein, es ist eine organisationsinterne Entscheidung.
Genau, aber das ist wichtig. Es ist nicht ich. Als Lehrer profitiere davon nicht.
Nein.
Direkt, nicht indirekt, sondern eigentlich ist es eine Sache.
Bin ich bei dir.
Und das ist wichtig. Das heißt, bei der ganzen Frage, warum werden nicht überall OER-Materialien produziert? Und die es produziert haben, sind halt Idealisten. OER ist eine technisch-juristische, im weitesten Sinne vielleicht noch ökonomische Antwort auf eine Frage, die Lehrer für sich schon längst beantwortet haben mit,
ja
Material komme ich dran. Das heißt, wir dürfen diese Fokussierung auch von OER und CC auf Lehrer, die produzieren doch eh schon Material, ja genau, die haben nämlich gar nicht das Problem. Es ist eine rechtliche, ökonomische Frage und es ist im weitesten Sinne eine digitale Frage, aber Richtig. Die wird auf der Systemebene Schule oder Organisation beantwortet und nicht beim Individuum.
Bin ich bei dir.
Aber das ist wichtig, glaube ich, um dieses, warum passiert nichts? Ja, weil wir eben auf der falschen Ebene im Moment agieren. OER wird im Moment von Lehrenden nach vorne getragen. Das sind aber nicht die entscheidenden Punkte, sondern OER muss institutionell nach vorne getragen werden. Und dann ploppt es.
Ich merke, dass bei mir in der Institution, dass es ist so, dass die Referenten, die bei uns Seminare machen, innerhalb unseres Qualitätsmanagements ein ZIM-Papier hinterlassen müssen, dann Ziele, Inhalte, Methoden. Das ist im Prinzip so ein konzeptionelles, also um das Seminar konzeptionell zu erklären. Ja, also sozusagen die Notizen unter der PowerPoint. Ja, das müssen die abliefern am Ende des Seminars. Und die Frage war, unter welcher Lizenz stellen wir diese ZIM-Papiere? Ich habe gesagt, natürlich unter einer offenen Lizenz. Und die Organisation sagt, nachvollziehbarerweise, naja, aber dann könnte damit ja jeder machen, was er will. Ne, so diese klassischen Fragestellungen. Was sich dann über anderthalb Jahre erstreckt, und zwar bis hinauf in die Geschäftsführung, ist nicht so sehr eine juristische Fragestellung, die ist relativ schnell beantwortet, sondern eher die Fragestellung, wollen wir das oder wollen wir das nicht? Und was hat das für Konsequenzen, wenn wir das tun? Das ist eine Auseinandersetzung mit einem Phänomen, was erst einmal sehr zentral ist für die digitale Welt, nämlich die Kopierbarkeit von Dingen. Ja? Und da geht es um diesen Gamechanger, dass man eben nicht sagen kann, wir hätten das aber gerne so, wie wir das aus der analogen Welt kennen. Das würden wir ganz gerne übernehmen wollen. Und du sagst, wenn ihr das gerne machen wollt, dann müsst ihr euch an das Urheberrecht halten. Das Urheberrecht ist eine total gute Brückentechnologie. Sie baut euch im Prinzip das Phänomen aus der analogen Welt digital nach. Und ihr habt das Gefühl, es ändert sich nichts. Wenn ihr allerdings sagt, wir nehmen an, dass sich sozusagen in der digitalen Welt auch vieles ändern wird und wir wollen mit diesen Änderungen uns sozusagen auch arrangieren, dann müsst ihr über die Öffnung dieses Materials nachdenken. Und ihr müsst euch überlegen, erstens, was bedeutet das für das Material, was bedeutet das für uns, was bedeutet das für unsere Auftragnehmenden und so weiter. Ja, was bedeutet das auch für unsere Konkurrenten und so weiter. Das müsst ihr sozusagen alles klären. Und euch mit diesen Fragen auseinandersetzen. Und die Antworten, die man kriegt, wenn man sich genau diese Fragen stellt, was passiert mit der Konkurrenzsituation und so weiter, das sind geradezu die Antworten, die dir nicht OER geben kann. Das war dann sozusagen nur der Trojaner oder der ausschlaggebende Punkt, wo man angefangen hat, darüber nachzudenken. Ja? Und das ist aus meiner Sicht aber auch die Rolle, die OER da spielt. Das ist ein sehr, sehr schöner Verdreher von also eine Organisation, die sich ganz gerne mit der Digitalisierung zum Beispiel ihrer Bildung befassen will, die kann sich mal diesen Fragestellungen widmen und sich einfach fragen, lass uns doch mal alles, was wir haben hier zwei Möglichkeiten, entweder wir machen alles offen oder wir machen alles wie bisher geschlossen. Und in beiden Fällen ist es möglich, das auf eine Webseite zu stellen und so weiter. Aber in dem einen Fall riskierst du sozusagen ein Ökosystem, was sich auf eine bestimmte Art und Weise, unter bestimmten Umständen um sich greift und in dem anderen Fall du eben ganz klar das verbietest, dass man das tut. Genauso wie man das vorher auch getan hätte. Aber das stellt was mit den Organisationen an. Und zwar musst du sozusagen jetzt deinen Vorgesetzten erklären, was haben wir davon, wenn wir das tun? Das ist letztendlich auch die zentrale Frage, die sich im Prinzip Schulen stellen müssen, die anfangen, WLAN dahin zu werfen oder irgendwie, ne? Das ist ja so, was passiert dann mit den Klassenarbeiten, wenn sie öffentlich sind? Ja? Was passiert sozusagen mit all dem, was wir da tun? Das sind die Fragen, die es dazu beantworten gilt. Und die werden ganz schön praktisch über diese OER-Fragestellung.
Also OER als Brückentechnologie auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch als trojanisches Pferd, um eigentlich.
Genau.
Wie hältst du es eigentlich mit der Digitalisierung,
genau.
Als Gretchenfrage zu stellen?
Ja. Was macht das eigentlich?
Genau.
Ja?
Und in dem Moment, wo du dir die Frage stellst, tut es eben schon wirken.
Genau.
So, weil du nicht.
Genau. Genau. Ja. So, und wenn diese ganze Diskussion vorbei ist, und das ist sie bei uns und die ist eindeutig entschieden, dann muss man eigentlich nur noch sagen, okay, und jetzt könnt ihr euch drehen und wenden, wie ihr wollt. Aber ihr werdet nicht verhindern können, dass es trotzdem auf eine bestimmte Art genutzt wird. In dem Augenblick, wo es digital ist.
Genau, und zwar unabhängig davon, ob ihr das wollt oder nicht.
Ja, genau.
Das ist eh, genau. So, das ist ja eine Frage, ob ihr das,
was so, ihr. Und ihr könnt das jetzt kriminalisieren. Das ist euer gutes Recht. Das ist sozusagen eure Möglichkeit, so bewahrpädagogisch mit dieser neuen Situation umzugehen. Aber ihr werdet nicht verhindern können, dass es sich Bahn bricht. Und ihr macht es nicht besser, wenn ihr euch im Moment nicht damit befasst, was das für euch für Konsequenzen hat. Mhm. Ja? So, und dafür, ich merke das gerade in meiner eigenen Organisation, ist das perfekt geeignet. Und du merkst halt, wie sehr solche Fragestellungen vor dem Hintergrund, also dessen beantwortet werden, was wir früher Öffentlichkeitsarbeit genannt haben. Mhm. Ja, also all diese
Zimpapiere. Gehört da plötzlich mit rein, oder?
Genau, sowas, ne? All diese Zimpapiere, die haben das.
OER macht aus jedem Material plötzlich Öffentlichkeitsarbeit.
Richtig, ja.
Ja.
Ja. Dafür gibt es bei uns sogenannte Freigaben. Ja, also ich selbst muss, bevor ich was veröffentliche, eigentlich mir die Freigaben von 1000 Leuten einholen. Das gilt für jeden pisseligen Tweet, für jeden pisseligen WhatsApp-Post, für alles. Ja? Mhm. Und natürlich wird das nicht so gelebt. Aber faktisch ist das genau das, was mit den Organisationen, das sind die Fragen, die sich Organisationen gerade beantworten müssen. Mhm. Alle. Und dafür ist OER total geil. Ja,
ja, ich möchte die Bedeutung und die Relevanz von OER nicht wegklären, sondern ich will einfach diese Frage klären,
ja,
weil es.
Wenn man
es
sich fragt, hilft, warum die Lehrer, genau.
Also lieber jetzt mal ganz kritisch das einmal so durchgehen und überlegen, warum, wo hakt es? Es geht nicht um Idealismus. Das ist kein, nichts treibt, also natürlich, die ersten Leute werden durch Idealismus angetrieben. Aber es muss dann was anderes kommen. Es muss was Greifbares kommen. Ja. Der Erik Steinauer hat gesagt, genau deshalb brauchen wir irgendwie sowas wie eine, wie hat er das genannt? Die einfache Lösung, Leistungszulage. Ein Lehrbuch darf ruhig 3 Jahre gestreckt 6.000 Euro wert sein. Also im Sinne von, das ist eine Idee, die wir auch schon auf den OER-Camps zuletzt in Bielefeld, glaube ich, auch schon, also nicht zuletzt, sondern auch da schon breit diskutiert hatten und überlegt haben. Diese ganze Fördergeschichte von OER, warum sagen wir nicht einfach eine Fachkonferenz einer Stadt, einer Kommune, eines Kreises kriegt x Entlastungsstunden über ein Jahr, die wird aufgeteilt auf 2-3 Kollegen. Mhm. Pro Schulform gibt es jeweils ein Team aus 2-3 Kollegen und die erstellen ein Lehrbuch dazu.
Ja.
Und das macht man einmal.
Ja.
Und das wird einmal einen Wettkampf geben, sozusagen innerhalb zwischen den Kreisen oder sowas. Und dann wird in den nächsten 10 Jahren ein gemeinsames Buch entstehen, das, wenn es unter CC BY ist, eben auch eine Sammlung von Ideen sein kann, die man sich selbst zusammenklicken kann. Das ist dann nur noch eine Frage der Umsetzung. Aber wir könnten alle 10.000, ich weiß ja nicht, 100.000 Lehrer, die wir in Deutschland oder in Nordrhein-Westfalen, also große Menge, ich habe es tatsächlich gerade nicht im Kopf, haben, gemeinsam dort das machen lassen. Weil am Ende nutzen alle ähnliches Material.
Ja, ja. Ja, ja.
Und wir, die einzigen Profiteure dieses ganzen Unternehmens, die wir da im Moment noch haben, sind die fast planwirtschaftlich finanzierten Schulbuchverlage mit ihren Büchern.
Ja, ja.
die feste Etats haben, die nicht anderweitig genutzt werden dürfen, die dann zusätzlich zu dem Etat der Schulbücher noch ihr Material verkaufen, damit die Lehrer die Schulbücher auch pädagogisch sinnvoll an. Also es ist ein es wird auch nicht ewig halten, weil die Frage wird sich irgendwann mal stellen. Aber in diese Richtung geht es dann auch.
Das ist, also für mich ist dieses OER-Ding letztendlich nichts anderes, als würde eine Schule irgendwie auf iPads oder Laptops oder wie auch immer umsteigen. Und zwar so richtig konsequent. Also auch wenn nicht konsequent, aber sie müssen sich mit all den Fragen, die damit einhergehen, befassen. Wo schreiben die Schülerinnen ihre Klassenarbeiten?
167.000 Lehrer gibt es übrigens in Nordrhein-Westfalen. Also ist tatsächlich eine ganz schöne Menge.
Du bist jetzt gerade nochmal bei G8, G9, ne?
Nein, ich bin im Schuljahr 2015/16 waren in Nordrhein-Westfalen 167.266 Lehrer angestellt.
Wow.
Ja. Das ist echt nicht schlecht.
Hört sich so als absolute, und in dem Augenblick, wo du die Schüler mit diesen Geräten ausstattest, Laptops, was, lass es sein, was es will, musst du dir die ganzen anderen Fragen auch beantworten. Was jetzt mit Klassenarbeiten? Schreiben dir die auf dem Laptop? Wenn ja, ist da WLAN drin oder nicht? Wenn da kein WLAN drin ist, habe ich vorher auf meinem Server irgendwie Seiten gesperrt, dass die auf bestimmte Seiten nicht draufklicken können und so weiter.
Ne? Warum ist das notwendig, dass man sich damit beschäftigt?
Diese Fragen werden sich ja automatisch stellen.
Dann lassen wir das lieber. Dann lassen wir das lieber.
Richtig. Die werden sich automatisch stellen im Verlauf dieses Einsatzes. Ja. Und im Prinzip passiert da genau das Gleiche, wie einfach mal theoretisch durchzuspielen, was würde passieren, wenn wir das Material öffentlich machen. Ja, bestimmte Materialien. Ne? Wer muss das freigeben? Wie können wir für die Richtigkeit und so weiter, irgendwie diese ganzen Baustellen, ja? Was ist das?
Zeig ich dir gleich. Ja, das habe ich noch nicht gemacht. Ich überlege gerade, habe ich das schon gemacht?
Okay.
Habe ich das letzte Mal schon gemacht?
Nee, der Felix hat hier gerade...
Okay. Ich fiel das gerade nur in die Hand, das muss ich nicht noch...
Ach, du musst es jetzt erst noch pairen, ne?
Ja, nee, das ist noch was anderes.
haben wir noch Themen?
Ja.
Ah, dann sag.
Warte, ich muss mal eben eine Sache hier... also nein, das muss ich gar nicht, aber...
Felix gerät jetzt so ein bisschen in Stress.
Ja, total. Nein, hast du mitgekriegt, was Apple gemacht hat?
Workflow gekauft, meinst du?
Nein, das ist so uninteressant.
Ein iPhone in Rot rausgeben?
Nein, auch nicht. Was hat Apple noch gemacht? Radball.
Weiß nicht.
Sie haben das erste Mal seit langer Zeit ein Statement abgegeben über zukünftige Produkte. Der Mac Pro ist nicht tot.
Nee.
Nein, der Mac Pro, sie entwickeln jetzt einen neuen Mac Pro, der aber nicht vor 2018 veröffentlicht wird. Mhm. Das heißt also irgendwie 18, 19, vielleicht auch 20 oder sonst was, mit einem eigenen Display und modular erweiterbar.
Wie was?
Modular erweiterbar, ja. Also nicht diese
auch nachher noch.
Trash-Can. Also
du kaufst nicht die Tonne und...
Offensichtlich, weil sie auf diese Pro-User gehört haben. Mhm. In diesem Zusammenhang, das war ein Gespräch, was Cook und Frederigi oder wer auch immer noch dabei war mit ein paar Bloggern, also Blogger in den USA sind ja dann doch irgendwie was anderes als Blogger in Deutschland, aber irgendwie Daring Fireball und sonst was war dabei. Also
ja.
So ein bisschen aus dem Nähkästchen gequatscht haben, um das einfach zu streuen, weil sie die ganzen Wirrungen um dieses MacBook Pro mit der Touchbar und irgendwie die Pro-User waren ja doch ein bisschen angesickt über das, was da inzwischen Pro ist mit irgendwie USB-C und sonst nichts und so. Also so ganz läuft das, glaube ich, nicht so, wie Apple sich das gedacht hat. Und deshalb haben sie jetzt einfach gesagt, ja, bevor die alle abspringen, so in den nächsten Jahren, Mac Pro ist nicht tot, kommt wieder. Aber es ist ganz spannend, weil tatsächlich Pro-User haben die wohl nur 30% auf der Plattform. Pro-User ist der einmal in der Woche mindestens ein Videoschnittprogramm öffnet, so als ein Kriterium.
Okay.
Das heißt, es ist gar nicht so viel. Und der Anteil von mobilen und stationären Rechnern, war der auch 70-30 oder noch geringer? Auf jeden Fall irgendwie die Anteile, die so ein diese Mac Pros, also diese richtig teuren Dinger, irgendwie an den Gesamtsachen angehen, liegen irgendwie bei 2-4%, also relativ gering. Ich selbst komme ja auch aus der Ecke. Ich hatte früher, mein erster war ein Powerbook. Mhm. Es gab nun mal keine kleineren. Dann habe ich ein G3 gehabt. Nee, ein G4. Also ein Power Mac G4. Also ich hatte eigentlich immer Pro Schienen. Hab auch mal ein iBook gehabt, aber dann bin ich auch wieder zum PowerBook zurückgekommen und eigentlich erst mit dem MacBook Air dann wirklich in die Consumer-Schiene rein. Weil ich es auch immer brauchte. Das war einfach leistungsfähig. Und da hat man auch, konnte man ja, haben wir ja schon mal gesagt, so alle halbe Jahr konnte man sich einen neuen holen, weil der auch wirklich schneller war. Und jetzt irgendwie seit Jahren laufe ich mit dem und eigentlich ist es okay. Aber ich finde es spannend, wo es einfach hingeht, weil die Pro-Leute haben halt noch ihre Ansprüche. Die sind auch weiter gestiegen, aber die Masse braucht es eigentlich nicht mehr. Und ich habe mir so überlegt, wo geht das jetzt eigentlich hin? Apple hat ja eine klare Vorstellung. Irgendwie geht das alles mehr in Richtung iPad oder so. Und ich erwische mich dabei, dass ich wirklich überlege, ob es das nicht auch tatsächlich ist. Also ich finde es ganz spannend. Was brauchen wir für Geräte in Zukunft? Also
und was ist deine, hast du eine Antwort?
Nein, ich beobachte nur Folgendes, dass in meinem Bekanntenkreis beispielsweise die Relevanz des iPhones, glaube ich, in dieser ganzen Fragestellung, welchen Computer brauchen wir, noch gar nicht hoch eingeschätzt wird.
Ja, das stimmt.
Weil es ist immer noch so in der Geflogenheit drin, dass man einen Computer hat. Und wofür eigentlich? Also, was kann ich nicht inzwischen eigentlich alles mit dem hier machen? Lange Texte schreiben. Also, wer von uns schreibt regelmäßig lange Texte? Das sind dann die professionellen Geschichten, die man irgendwie noch hat. Das mag sein, das machen aber auch nicht alle, das machen viele. Ne? Also das so.
Na,
aber ansonsten Banküberweisungen.
Ja.
Kommunizieren, telefonieren, Notizen machen, Notizen organisieren, Dokumente unterschreiben, kommen wir gleich nochmal zu. Und. Mache ich alles inzwischen hier mit?
Ganz ehrlich, ich finde schon, dass der Browser, der auf den Geräten drauf ist, bei weitem nicht die Funktionalität hat, die ich von so einem Laptop gewohnt bin.
Was fällt dir das auch? An welchem Punkt?
Ich arbeite zum Beispiel total viel mit Erweiterungen. Es gibt auch total viele Webseiten, die einfach nicht funktionieren mit einem iPhone. Damit meine ich nicht die Flash-Seiten.
Gut, lass uns das mal außen vor. Wo wir herkommen, wo wir inzwischen sind, ist es wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis wir da Pari haben, dass die Plugins nicht funktionieren, ist eine politische Entscheidung, die ich auch verstehen kann, weil es einfach ein anderes System ist.
Ja, als das hier, ne? Total plattformzentriert. Ja.
Aber ich finde es total spannend, dass man einfach sieht, dass die Notwendigkeit eines dicken Computers zu Hause tatsächlich nicht mehr so gegeben ist.
Es gibt total viele Leute, die mich auch genau das fragen, was soll ich mir denn jetzt kaufen? Und ich sage, ich würde mir immer einen Laptop kaufen, immer.
Ja, und da bin ich im Moment dran, dass ich sage, ist das wirklich so? Kann man nicht mit einem ruhigen Gewissen auch einem Studenten sagen, also jetzt nicht einem Studenten, der Informatik studiert, sondern einem Studenten, der normal Lehramt studiert.
Ja.
Hol dir ein iPad. Hol dir meinetwegen das große iPad. Das ist jetzt eine Frage des Preises. Das lassen wir jetzt mal außen vor. Ja. Also, aber was kann ich damit nicht machen? Richtig, es gibt Anschlussmöglichkeiten, es gibt Peripherie und sonst was und irgendwie alles. Es gibt diese Sonderanfälle.
Allein das, was wir jetzt hier gerade machen. Ja.
Dafür brauchst du eigentlich keinen Laptop. Es gibt, okay, du möchtest das halt mit der App machen, aber ich bin mir sicher, wir könnten das auch mit einer anderen App machen. Müssten wir bitte mal probieren.
Dass ich mein H6 an ein iPad anschließe.
Ja. Muss es doch was geben.
H6, das ist hier so ein Stück Hardware, in das unsere Headsets reingehen, nur zur Erklärung für die anderen da draußen. Es hat was mit Abhängigkeiten.
Aber das geht auch in die, da sind wir jetzt auch schon wieder in Richtung Pro. Also wir dürfen ja nicht vergessen, dass die Bedürfnisse, die wir haben, oft in Richtung mehr als normal gehen. Wir produzieren hier immer einen Podcast.
Ja, aber es geht ja auch um, sagen wir mal, so eine politische Einstellung. Und tatsächlich fühle ich mich natürlich auf sowas wie einem iPad oder einem einem iPhone oder so oder irgendeinem, oder das kann auch ein Android-Gerät sein, an die Hand genommen. Da gibt es jemanden, der sagt, da tun wir rein und da tun wir nicht rein. Auf meinem Laptop kann ich all das installieren, was ich gerne installieren möchte.
Das ist, ja, das ist ja, aber wieder.
Also ich kann.
Ich verstehe auch dieses Gefühl irgendwie, ich kann an einem iPhone nicht alles machen.
Das ist ein Universalgerät. Das nicht.
Ist das aber nicht eher eine Sache in deinem Kopf? Weil das ist auch kein Universalgerät. Richtig ist, dass du hier Software außerhalb vom App Store flexibel drauf installieren kannst. Mhm. Richtig ist aber auch, ich bin froh, dass ich hiermit nicht telefonieren muss. Weil das muss nämlich im Zweifel funktionieren. Und wenn ich die Frage der Verlässlichkeit habe, dann weiß ich, dass ich ihm hier deutlich mehr darauf verlassen kann als hier.
Mit hier meinst du auf dein iPhone?
Genau, auf mein iPhone kann ich mich deutlich besser mehr verlassen als auf meinen Rechner.
Okay.
Weil natürlich ist es limitiert, aber die integralen Bestandteile, also zum Beispiel irgendwie so Treiber, kannst du hier halt alles installieren und was die im Hintergrund alles machen. Also wenn du mich zum Beispiel, wenn wir wirklich eine vertrauensvolle Sache hätten, ich habe keine Ahnung, ob ich mich mit irgendeiner Software hier in meinem Hintergrund einen Keylogger eingefangen habe.
Naja, aber die Chance, das wissen wir ja, also welches von den beiden Geräten, iPhone oder also Smartphone oder Laptop, ist unsicherer? Und da würde der jeder Sicherheitsfachmann sagen, dem Smartphone würde ich immer deutlich weniger vertrauen als dem Laptop.
Das würde ich nicht sagen. Ich verstehe, was du meinst, weil man nicht beim Laptop im Zweifel man das nachvollziehen kann. Mhm. Aber du tust es nicht. Wenn ich jetzt das ganz blank neu installiere, ist der Laptop möglicherweise sauberer. Aber bei mir steht auch irgendwann, ich meine, ich habe jetzt hier ein Gerät von 2013, bei mir steht irgendwann auch eine Neuanschaffung an.
Ja.
Und ich bin tatsächlich am Überlegen, ob nicht, ist jetzt nicht konkret, deshalb hat es ein bisschen Zeit, aber ob nicht so ein Gedanke, dass man mit dem iPad zu probieren, also der kann ja tatsächlich als Schreibmaschine, so als wirklich, kann der ja weiter existieren, so ein Rechner funktioniert ja, aber so ein als mit dabei Gerät, wo die wesentlichen Dinge drauf sind, wo die Fotos drauf sind, wo seine Notizen da dabei sind, wo ich auch Aufnahmen machen kann und so weiter, scribbeln kann, mit OmniGraffle.
Ich würde sagen, zu 80% würde das, glaube ich, in deiner Welt funktionieren, aber die anderen 20%, und das ist das Entscheidende, das mag nicht so viel sein, aber das wird dich so annerven, dass du ein Gerät hast, mit dem du ausgerechnet das, was du jetzt gerne machen wollen würdest, nicht machen kannst.
Ja? Oder es ist unglaublich kompliziert. Aber was ist dann
der Knackpunkt? Und das überhöht man dann plötzlich auch. Ja?
Das bedeutet aber, dass wir eigentlich ein Hinderungsgrund für das iPad ist was?
Ist keine Universalmaschine.
Ist im klassischen Sinne kein Computer.
Genau. Ja, also das Problem ist, ich würde dir ja recht geben, mit meinem Laptop zu telefonieren, käme ja unter bestimmten Bedingungen überhaupt nicht in den Sinn. Das macht man besser mit einem Telefon. Und jetzt kam plötzlich irgendwie, also früher war das Telefon auch nur ein Telefon. Und jetzt ist, glaube ich, die Verlockung total groß, das Telefon zu der Universalmaschine zu machen, die es aber nie war und auch nie sein wird. Genauso wenig wie der Laptop natürlich besonders gut dafür geeignet ist, zu telefonieren. Aber trotzdem ist das Laptop wesentlich näher an dem dran, was wir so nennen würden, also Macht über seine eigene Plattform zu sein. Du musst.
Aber das ist noch eine Frage, die ist für dich von Relevanz, weil du aus der Zeit kommst, wo das hochgehalten worden ist.
Nee. Die Leute werden tausend Dinge damit nicht machen können. Ein kleines Beispiel. Ich habe letztens bei einer Abendveranstaltung einen Film gezeigt. Diesen Snowden-Film, Citizen 4. Mhm. Den habe ich im iTunes Store geliehen. Mhm. Und dann habe ich an meinen Laptop einen Beamer angeschlossen.
Ja, ja. Das
und wollte diesen Film zeigen.
Ging nicht.
Und da sagt iTunes mir, da ist ein externes Display dran, weswegen ich den Film jetzt nicht zeigen will.
Ja.
Und ich dachte nur, das ist ein Stellvertreter. Ja, so eine Situation wird dir wahrscheinlich nie wieder passieren, weil du nie wieder dieses fucking iTunes benutzen wirst.
Nein, das hat nichts mit iTunes zu tun.
Das hat etwas mit dieser DRM-Kacke zu tun, die mit ihren.
Klar, aber das ist das Gleiche, hast du auch, wenn du es dir bei Amazon leist oder
nein, mit. Habe ich nicht. Weiß ich genau. Mache ich ständig. Habe ich da nicht.
Über VGA?
Über VGA, über HDMI. Mach's, wie du magst. Ich habe.
Nein, nicht. Nee, HDMI geht auch da.
Nee, ich habe hier gar keine VGA-Buchse mehr.
Ja, aber du hast den Beamer über VGA angeschlossen. Das war der Punkt. Wenn es halt über HDMI gemacht hättest, wäre es egal gewesen.
Egal, ich will gar nicht diesen spezifischen Fall. Ich will nur sagen, es wird dazu kommen, wenn du dich auf das iPad verlässt, dass die Plattform dir vorschreibt,
ja,
wie du etwas zu tun hast.
Aber
und du selbst wirst sozusagen auch immer mit der Software arbeiten müssen, die in diesem App Store drin ist. Und wenn da halt nichts Gescheites drin ist, dann wirst du mit dem geringsten Übel leben.
Es ist richtig. Und ich verstehe diese Grenzen, die durch den App Store und die Bindung an einen App Store und den Zulassungsprozess dieses einen App Stores verbunden sind. Das kann ich verstehen. Ich glaube aber, dass diese, wenn du diese Gedanken zu Ende denkst, eigentlich auch der Mac das Falsche ist. Sondern du müsstest dann tatsächlich in Richtung Linux, Unix oder sonst was gehen, weil der Mac auch schon eine Begrenzung ist. In seiner Plattform, in seiner Geschlossenheit.
Was ich hier drauf installiere, ist Apple scheißegal. Nein,
Apple kann Software sperren. Wenn die mit einem offiziellen Entwickler-Account programmiert ist, was die meisten sind, können die das Zertifikat revoken und können Software sperren. Theoretisch kann Apple Software sperren.
Ich kann hier über Homebrew alles installieren, was ich.
Richtig, aber dann bist du eben, wenn du jetzt in die Homebrew, also wirklich in die ganz basale Ecke gehst, dann musst du konsequenterweise eigentlich auch ein Linux haben. Da spielt es auch keine Rolle mehr, ob du diese Apps auf dem Unix.
Ich würde sogar sagen, dass die Unterschiede zwischen einem Unix und einem macOS gar nicht mehr so groß sind. Also im Backend. Also, ne?
Ja, aber das ist eben dann eine andere Richtung. Es ist. Das sind Sonderfälle und natürlich möchte ich auch immer irgendwo so ein Gerät haben, mit dem ich solche Dinge machen möchte. Das ist keine Frage, sondern es ist so die Dinge. Also
was ist dein Hauptdisplay sozusagen?
Was ist mein Hauptdisplay und was sind die Arbeitssachen, die man einfach machen muss, wenn ich natürlich einen Layout machen muss, sei es für einen Flyer, ein Plakat oder gar ein Buch, dann gehe ich dafür immer an einen Rechner. Das ist Teil meiner professionellen Arbeit. Das blende ich jetzt mal aus, sondern es geht mir tatsächlich um das, was man in der Regel, und ich denke jetzt mal an unsere Eltern oder auch an mich, was man so zu Hause benutzt. Banküberweisungen.
Wie gesagt.
Musik abspielen, Filme konsumieren, Fotos machen, meinetwegen auch mal ein Video schneiden und so weiter und so weiter. Da reicht so ein iPad.
Natürlich reicht das.
Vollkommen inzwischen natürlich. Aus.
Würde ich auch.
Und in dem Sinne ist sozusagen das, was wir als normale Nutzung haben.
Ja.
Und das, was wir wirklich als Pro haben,
ja,
der Unterschied wird immer größer. Weil wir brauchen eigentlich, also
mein täglicher Rechner ist das iPhone. Ja.
Das ist krass, weil wir da im Grunde genommen inzwischen.
Dafür habe ich auch eine Tastatur. Und es passiert mir auch total häufig, dass ich meine Bluetooth-Apple-Tastatur direkt mit meinem iPhone paire und da schreibe.
Aber ja, ist das jetzt gehen wir mal 10 Jahre zurück, wo wir da inzwischen sind. Ich finde das schon eine echt krasse Entwicklung. Wenn wir das weiterdenken, ist es einfach, es ist krass, weil wir halt davon reden, dass ein Handy unser Hauptcomputer wird, wobei ich jetzt Computer nicht als Universalmaschine, ja, sondern als digitale, ja, Maschine ist. Richtig ist, wir brauchen für die 20% immer noch einen Computer. Ja. Aber wie viel Geld ich in diese 20% investiere beispielsweise, ist nochmal eine andere Frage.
Das stimmt.
Und da ist nämlich möglicherweise tatsächlich ein 10 Jahre alter Mac
total
irgendwann noch ausreichend, ja, für diese 10-20% an Sonderarbeitsfällen, die, ja, man braucht. Den Hauptarbeitsprozess kann ich hiermit machen. Denn selbst, also ich möchte es jetzt nicht auf dem iPhone machen, aber auf dem iPad Texte schreiben.
Geht gut.
funktioniert, wenn du das, das 12 Zoll oder 10 Zoll iPad hast, ist das in Ordnung. Das funktioniert. Und schaffe ich mir dazu also neben einem iPad, was ja noch einfach viel, viel angenehmer ist von der Transportwache, von den Akkuzeiten her und sonst was, schaffe ich mir dazu jetzt für die anderen 20% noch einen Rechner an? Oder begnüge ich mich, dass ich möglicherweise diese 20% nicht machen kann? Pareto-Prinzip ist eh, guck, dass du mit 80% durchkommst. Die letzten 20% brauchen eh viel zu viel Kraft. Mhm. Das heißt, ich reduziere möglicherweise einfach meine Arbeiten und schaffe im Grunde genommen es mit dem iPad über die Runden. Richtig, unter idealistischen Bedingungen sollte irgendwie noch ein Raspberry Pi oder ein echter Computer als Universalmaschine da stehen, damit du dir die Sachen nicht aus der Hand gibst. Ja. Aber ich finde es spannend, in welche Richtung sich diese Computertechnik, in diese Computerindustrie einfach entwickelt. Ja. Und da hat Apple mit dem iMac im Grunde genommen damals auch schon vorgelegt, denn es war auch ein geschlossenes System und das hat einfach Vorzüge.
Mhm. Mhm. Würde ich dir in vielen Fällen sogar recht geben.
Ich finde, das war einfach mehr, das war so das Thema, dass ich einfach, ich finde es spannend.
Es ist eine total stabile Umgebung. Und ehrlich gesagt, brauchst du das. Du willst das auch. Du willst auch nicht, dass deine Oberfläche sich alle 5 Jahre ändert. Die soll immer gleich sein.
Nach Möglichkeit, ja.
Ja. Nur dann funktioniert das mit den Routinen. Ne?
Überweisungen. Ja. Hm? Ich habe jetzt Überweisungsträger gehabt, ne? So Arztrechnungen und sonst was. Die habe ich inzwischen, mache ich inzwischen ja fast ausschließlich mit dem Handy.
Ja, mache ich.
Weil ich habe die App, damit kann ich es abfotografieren, dann gebe ich die Push-Tan, dann gebe ich die Push-Tan an und schicke das ab. Dafür gehe ich nicht mehr an den Rechner.
Bei uns hat auch nicht jeder einen Rechner. Der Einzige, der einen hat bei uns zu Hause, bin ich. Das heißt, ich war früher auch der Einzige, der überweisen konnte.
Ja, jetzt könntest du
auch. Was ist das bitte für eine Antifeministen-Scheiße? Ja?
Computer sind antifeministisch. Geht gar nicht.
So, jetzt haben wir eine stabile Umgebung, in der wir beide überweisen können. Das ist super.
Genau.
Ja? Wir können beide in die Kontostände gucken. Wir können uns beide fragen, ist das in Ordnung, was da passiert? Das ist das Vier-Augen-Prinzip. Das hilft halt einfach. Ja, das ist auch irgendwie dieses Ding von meine Angebetete überweist in der gleichen Weise und muss nicht auf mich warten, wie ich auch. Ja. Mhm.
Ja, weil es einfach auch die Hürden sich so erniedrigt haben. Und das Handy ist, also kann man ja auch andersrum sagen, du müsstest auf eins der beiden Geräte verzichten. Dauerhaft. Welches wäre das? Okay.
Mein Handy.
Bei mir, ich würde sagen, nee, okay, alles klar. Dann zerstör den, ich komme damit zurecht.
Nee. Zur Not, wie gesagt, habe ich das mal erzählt, ich habe hier die Telefonie, doch, wir hatten mal irgendwie diese Telefon-App, da habe ich ja irgendwie noch mit den Entwicklern.
Es geht ja nicht nur um Telefonie, es geht darum.
Nein, aber all die
Dinge. Allein die Größe. Ich möchte nicht das Ding immer bei mir haben. Und ich möchte irgendein Gerät da bei mir haben,
um Notizen zu machen. Dabei. Es ist egal, wo ich hingehe. Das ist immer dabei. Ob ich in den Urlaub fahre, ob ich mich mit Freunden treffe, egal, es ist immer dabei.
Tatsächlich lasse ich es und versuche es auch zunehmend zu Hause zu lassen, weil ich mir sage, ein Block und das hier, also einfach, um Skribbeleien zu machen, so ein Papiergedönse habe ich. Ja, ich weiß, du lachst manchmal, aber das ist ganz praktisch. Damit irgendwo hinzugehen, auch in eine Beratung, ist super.
Ich lasse es immer liegen.
Ne? Ja, ich habe ein paar davon so.
So, jetzt erkläre ich aber, was
dieses. Nein, das mache ich doch gleich noch. Das kommt so. Mal gleich zu.
Okay.
Übrigens, ich habe hier, du kannst auch noch mal so eine Kapitelmarke gleich machen.
Ja.
Den Handy-Recorder von Zoom. Den probieren wir gleich mal aus, ob wir da nicht den Zoom H6 direkt anschließen können, um Stereo aufzunehmen. Würde ich gerne probieren, machen wir gleich.
Machen wir nach dieser Aufzeichnung.
Ja, nicht während der
Aufzeichnung. Nein.
Okay.
Brauchen wir einen neuen Marker? Ja? Also, wir sind jetzt so bei 1:14. Ja, wir machen jetzt mal einen neuen Marker und
wir reden
über schöne Artikel. Ups. So. Erzähl.
Ich habe einfach versucht, die Kategorie mal, ich glaube, die hatten wir schon mal, aber nochmal so ein bisschen aufleben zu lassen, weil man findet ja bei Instapaper und sonst was immer nette Sachen.
Ja.
Zum einen möchte ich gerne einen Artikel über, also die Frandewohl. Oh Mann,
jetzt habe ich Frandewohl.
Frande, ne? Mhm. Frandewohl ist ja Grundschullehrerin auf Langeoog.
Mhm.
Und ich finde sowas ja beneidenswert irgendwie. Also auf so einer Insel und Grundschule. Schon echt cool. Und die bloggt unter mövenleague.wordpress.com, Links in den Shownotes.
Oh ja.
Über ihr Leben da auf der Insel und macht auch so regelmäßige Updates von dem, was die Schüler gemacht haben und so weiter. Ich finde das total großartig und sie hat jetzt in ihrem letzten Beitrag Grundschule überflüssig sein als Dauerzustand ein wunderbares Plädoyer gemacht. Sie hat so ein bisschen davon berichtet, wie sie halt arbeitet.
Ja.
Und dass diese 4K, Kommunikation, Kollaboration, Kreativität und kritisches Denken ja im Moment rauf und runter gebetet werden, so in der Edu-Bildungsszene.
Oh ja.
Und sie berichtet so ein bisschen, wie sie eigentlich arbeitet.
Ja.
Und reflektiert, ob das bei ihr schon gilt oder ob sie sich damit noch anpassen muss. Und sie beschreibt eben ein Setting, wo die Schülerinnen und Schüler im Grunde genommen begonnen haben, selbstständig zu lernen und sie eigentlich 3 Stunden lang komplett überflüssig war.
Ja.
Und fragt sich dann, also und eben 3 dieser Kategorien, dieser 4 Kategorien auch auf jeden Fall umgesetzt worden sind. Und fragt sich, warum läuft das in der Sek 1 nicht? Und ich finde es sehr, sehr schön, was sie da einfach gesagt habt. Zitat, ihr müsst in der Sek 1 nichts Neues einführen oder den Kindern beibringen. Ihr müsst nur bitte das fortsetzen und abfordern, was die Grundschule angebahnt hat.
Ja, ja.
So wie wir auf den situativen Lernen im Kindergarten aufbauen, es strukturieren und weiterentwickeln. Und diesen Bruch, den wir zwischen Grundschule und Sekundarstufe 1 so haben, der ist so krass und so kaputt und so absolut überflüssig wie ein Kropf. Und ich finde diesen Satz von einer Grundschullehrerin, die einfach sagt, ey,
ist das denn eigentlich ein bewusster Bruch? Also ich meine, ist das sozusagen in der Schulpädagogik so, dass man da
es gibt nee, ja, nach mit, 4 und nach 6 Jahren, ja. Und zwar, das Problem ist, wenn du mit, oh, ich muss jetzt mit auf ein bisschen aus dem Nähkästchen, nein, ich werde es versuchen.
Doch, bitte. Dazu.
Nein, das kann, nein, das ruhig kann ich
Nähkästchen.
Nicht. Nein. Es gibt die Leute, also es gibt ja, ich bin anders. Ich plädiere für soziale Konstanz.
Ja.
Ich hätte gerne Grundschulklassen 1:1 in die weiterführende Schule übernommen. Gesamtschule ließe das sich machen, kein Problem. Ja. Also da ist das dreigliedrige Schulsystem schon ein Problem. Aber selbst wenn wir das dreigliedrige Schulsystem rausnehmen, könntest du ja dafür sorgen, dass beispielsweise alle Gymnasiasten aus einer Klasse auch ans Gymnasium gehen. Mhm. Und dort auch am Gymnasium wieder in einer Klasse sind. Mhm. Mhm. Also,
ja.
10 Schüler melden sich an einer Gesamtschule an. Mhm. Die werden auch an der Gesamtschule erkannt als kommen aus einer Klasse. Und jetzt gibt es 2 Meinungen, wie man damit umgeht. Die eine ist, und das ist die Antwort auf deine Frage, nein, wir müssen die weiterführende Schule als Neuanfang haben.
Okay.
Die Schüler haben so teilweise auch schwierige Biografien hinter sich in der Grundschule und sind gemobbt worden. Wir mischen die jetzt alle neu durcheinander. Die verteilen wir auf alle Klassen, damit alle die Möglichkeit eines Neustarts haben. Mhm.
Mein Sohn definiert das auch genau so und sagt, das ist das.
Ist der in der Grundschule?
Ja, der ist jetzt in der Grundschule.
Das ist eben die Fackel. Red mit dem, wenn er in der weiterführenden Schule ist.
Genau.
Das ist natürlich die Hoffnung, dass mit einem Start und einem Bruch danach alles gut wird. Ist es aber in der Regel nicht. Weil danach ist auch alles weg, was bisher gut war.
Mhm.
Und das vergisst man dabei.
Mhm.
Und man reißt das auseinander. Und wenn man anfangen würde, Lern- und Kinderbiografien als Kontinuum zu sehen, natürlich gibt es Mobbingfälle. Dann lass uns gucken, wie wir diese Mobbingfälle auflösen und nicht die Kinder auseinanderreißen, dass diese Mobbingfälle zwar nicht mehr akut sind, aber sie sind ja auch nicht gelöst. Es ist ja pädagogisch gar nicht aufgefangen worden, sondern es ist einfach nur verschwunden.
Ja.
Und das ist und in dem Sinne ist das im Grunde genommen auch das, was sie hier plädiert. Wir müssen
das anders denken. Und wenn man mal anguckt, was die Grundschulen tun, dann ist es ja zumindest ab der 4. Klasse die Kids auf die weiterführende Schule vorzubereiten. Also auch mit all dem, was dann da auf sie zukommt.
Genau, die 4. Klasse ist die furchtbarste in der Grundschule, weil vorher konnten sie lernen und jetzt müssen sie zielgerichtet sich auf diese Sachen vorbereiten.
Genau. Ja. Schön.
Das ist ja auch ganz kurz. Also dieser Artikel sollte kurz sein. wie ich da jetzt drauf gekommen bin, auch das jetzt nochmal intensiver zu verfolgen, also ich hatte das immer im Dunstkreis, ist, dass die Klasse, den Meisenkasten, den ich bei mir vorm Haus habe, bei sich auch in der Klasse als QR-Code hat, sodass die Kinder immer mal in den Meisenkasten gucken können als Virtual Reality. Und wir warten im Moment alle darauf,
dass die Eier schlüpfen.
Dass die Eier erstmal gelegt werden. Im Moment, jetzt gucke ich mal eben, ob es jetzt vielleicht zufällig heute irgendwas passiert ist. Der kleine Mann.
Können wir den Link in die Shownotes packen?
Kommt gleich, geh noch rein.
Ja.
Ist aber immer noch nicht da,
ja.
Oder? Nee. Es ist noch ein schön gebautes Nest inzwischen.
Okay.
Das ist total süß. Aber deshalb.
Machst du Bilder, um sozusagen daraus wie heißt die Zeitrafferfilm?
Nein.
Zeitrafferfilm
für das YouTube? Nein. Das wäre zu viel Filmmaterial. Ein anderer Artikel. Kann das sein, dass der schon älter ist?
Und gar nicht mehr.
Nein, erreichbar? 20. März 2017. Mhm. Aus Österreich. Studie.
Spätstarter.
Spätere Schuleintritt verbessert die Aufmerksamkeit.
Ah, da sagst du was.
Ist so ein bisschen anbinden an das, was wir am Anfang auch haben. Dieser Wahnsinn, Schülerinnen und Schüler, oder Kinder, nenne ich es nicht, das sind Kinder, immer früher in den Kindergarten zu stecken. Es gibt Kindergärten, die nehmen Kinder ab oder teilweise unter einem Jahr auf.
Okay. Ja.
2 Jahre ist inzwischen häufig. Aber wenn du mit den Pädagogen sprichst, sagen die oft, also eigentlich kindergartenfähig sind die ab 3 Jahre. Aber wir machen es. Warum? Damit beide Eltern auch wieder arbeiten gehen können. Man hat sich ja das Haus finanziert, das braucht man jetzt Geld und so weiter und so weiter. Späterer Schuleintritt verbessert die Aufmerksamkeit, finde ich eine hochspannende Geschichte, weil es eigentlich auch da nochmal irgendwie wieder zeigt, die Probleme, die wir mit Aufmerksamkeitsstörungen haben, die sind auch selbst verursacht, indem wir den Kindern einfach in ein reizarmes System stecken, so früh wie möglich.
Ja,
und das ist Schule. Das ist immer so kanalisierte Aufmerksamkeit. Und die eben nicht das erleben lassen, was erstmal noch wichtig ist.
Da sprachen wir ja auch schon im Zusammenhang mit meinen Kindern drüber. Das ist ehrlich gesagt nicht schön. Ja.
Wollte ich einfach nur darauf hinweisen. Ja. Ist auch im Grunde genommen rückblickend auf das erste Thema. Wie gehen wir eigentlich mit Schulzeit und mit Lernzeit um? Ich glaube, wir sollten einfach viel, viel mehr Gelassenheit entwickeln dahingehend. Diesen ganzen Druck, der immer eine ökonomische Implikation hat, da rausnehmen.
Ja, bin ich bei dir. Ich hätte noch
einen. Aber dazu noch anschließend
sag du ruhig noch.
Du hast ja gleich noch. Und zwar, das ist ein Artikel, der ist jetzt tatsächlich schon etwas älter, aber den habe ich jetzt vor kurzem auch erst in meiner Instapaper-Liste dann gelesen. Der kommt vom Anfang Januar. Das ist eine Kurzbericht vom PISA-Testsieger Singapur, wo schon Kindergartenkinder 12 Stunden täglich lernen und die einen ausgeplanten Tag haben, mit wann sie wohin gehen, mit Sprachenlernen und Coaching und allen Pipapo. Und wenn man sich das durchliest und stellt sich vor, man gibt sein Kind in so einen Stress rein, das kann es nicht sein. Also das ist so, also nochmal festhalten, es ist erfolgreich. Die Kinder gewinnen bei PISA. Ich weiß aber nicht, ob das Ziel ist von menschlicher Entwicklung auf diesem kleinen blauen Planeten, den wir forcieren wollen.
Ja.
Also worum geht es uns? Geht es um dieses ständig immer besser? Können das nicht eigentlich
oder
Computer?
Um glücklich?
Oder geht es um glücklich? Weil diesen Konkurrenzkampf, den sich Kinder da aussetzen, perspektivisch werden die von Computern ersetzt. Also einfach so, was Arbeitskräfte angeht. Das heißt, es geht um etwas anderes.
Ja, und da musst du drauf klarkommen.
Und jetzt will ich gar nicht so Buzzwords wie Kreativität oder sowas. Das kann durchaus sein, dass die auch kreativ sind. Erwiesenermaßen leidet das meistens damit, weil Kreativität etwas mit Muße auch zu tun hat. Aber darum geht es mir jetzt gar nicht, sondern wirklich einfach ein Kind sein lassen, einen Jugendlichen sein lassen und auch einen Erwachsenen erwachsen sein lassen und nicht immer in einer ökonomischen Kategorie zu denken.
Ja.
Da finde ich, ist dieses Beispiel PISA-Gewinner Singapur eigentlich gut, kann man sich durchlesen und so ein bisschen überlegen, in welche Richtung wollen wir gehen, in welche Richtung will ich mit meinem Kind gehen, weil es ist konsequent,
ja,
weitergedacht, was wir hier auch als Anlage haben, würde das zu Singapur führen,
mhm,
oder kann es dazu führen, mhm, und da muss man sich bewusst zu entscheiden.
Ja, guter Artikel. Ich habe auch noch was. Und zwar, die ist jetzt auch schon etwas älter, aus 2013 offensichtlich, aber ich bin vor kurzem drüber gestolpert. Das ist eine Artikelreihe auf netzpolitik.org und sie steht offensichtlich auch in einem Zusammenhang mit den Snowden-Veröffentlichungen. Ich komme deswegen jetzt darauf, weil ich vor kurzem ein Seminar hatte, da ging es nicht originär um die Snowden-Veröffentlichungen, sondern da ging es vor allen Dingen um Spähfanatiker und Überwachungsfreaks. Und in dem Zusammenhang haben wir uns ganz, ganz viel mit Überwachung befasst. Und da bin ich auf diese Artikelreihe gestoßen, die da heißt How to Analyze Everyone. Und wie gesagt, auf netzpolitik.org erschienen. Das sind insgesamt 10 Teile, alle relativ lang. Aber die sind thematisch, finde ich, so ganz gut eingeordnet. Also Basics der Handyordnung, wie findest du eigentlich Zombie-Filme? Ich weiß, wo du heute Abend gewesen sein wirst. Kunden, die die Feueraxt gekauft haben, mögen Zombie-Filme und so weiter. Es ist auf eine nerdige, aber trotzdem würde ich sagen, sehr niederschwellige Erklär rege Art beschrieben, wie dieser ganze Überwachungskomplex eigentlich funktioniert. So einen kleinen Ausschnitt möchte ich euch auch geben. Ich habe mir die Texte natürlich genauer angeschaut. Einer davon heißt Zeig mir dein Gesicht. Es geht um Gesichtserkennung und Überwachung. Und sie erklären natürlich, wie das mit dieser Gesichtserkennung überhaupt funktioniert, woran eine Maschine überhaupt Gesichter erkennt und wie sie dann infolge dieser grundsätzlichen Unterscheidung von das ist ein Gesicht, das ist kein Gesicht, eigentlich im Genaueren dazu kommt, Gesichter eindeutig zu erkennen, also sie auch zuordnen zu können, sie auch verbinden zu können mit Gesichtern, die sie schon mal gesehen hat. Da gibt es so unterschiedliche Verfahren, auf die wird eingegangen. Es geht da letztendlich dann auch um gar nicht so sehr darum, was damit gemacht wird, sondern in erster Linie erstmal nur, wie das funktioniert, um selbst verstehen zu können, worauf die eigentlich basiert, wenn eine Maschine Gesichter erkennt, wie die das eigentlich macht, mhm, und wo da die Fehler liegen können und wo da auch vielleicht Missverständnisse auf uns warten. Und
das Ganze dargestellt an Zombies.
Genau, das wird eigentlich erst klar, wenn du diesen Text liest. Und insofern sind sehr, sehr gute Texte, die zum Mitdenken anregen, die auch zum Mitdenken einladen. Die lege ich euch wirklich sehr ans Herz. Da hat in dem Fall Anna Biselli, die bei Netzpolitik eine der festangestellten Redakteurinnen dort ist, wirklich eine großartige Reihe hingelegt, die in der Regel zeitlos ist. Also die immer gut funktionieren wird. Wahrscheinlich ändern sich so ein wenig die Technologien und die werden besser. Aber im Grunde genommen funktioniert es jetzt schon, funktioniert es darüber hinaus sehr, sehr gut.
Ich finde den letzten Satz, also ich habe drüber geflogen, von diesem Zeig mir dein Gesicht Dings, so sarkastisch es klingt. Wenn nicht schon vermieden sein wird, dass wir gefilmt werden, bleibt nur zu hoffen, dass die Verfahren zur Erkennung immer weiter perfektioniert werden, um die Personenzahl falsch-positiver Erkennungen zu reduzieren. Damit würde sich immerhin das Risiko minimieren, plötzlich auf einer Liste Verdächtiger zu landen, wenn man gar nicht am Ort eines Verbrechens oder in konspirativen Versammlungen zugegen war. Ja. Das ist hier nicht schon eine Netzpolitik untypische, aber sehr realistische Einschätzung, weil ich glaube, dass es in diese Richtung so pervers geht und es sind Dinge möglich, die können wir uns im Moment kaum vorstellen.
Und wer das jetzt auch tatsächlich für sich in Bildungszusammenhängen gebrauchen will, der findet in diesen Texten im Gegensatz zu vielen anderen Zeitungen, die häufig auf sich selbst verlinken, hier bei Netzpolitik ganz viele Links nach draußen, wirklich nach draußen, zu unterschiedlichen Tools oder Programmen, die man in diesem Zusammenhang einfach mal ausprobieren kann. Ja, halt dein Gesicht mal vor so eine Kamera. Ja, fang dich an zu schminken, halt deinen Hinterkopf vor die Kamera und überleg dir, ob die Kamera dich immer noch erkennt. Ja, und ich eindeutig zuordnen kann. Da sind eine ganze Reihe auch an Dingen bei, die man experimentieren kann. Und insofern, es ist gar nicht so didaktisiert im Sinne von so und so musst du das machen, um das bei dir im Unterricht oder so durchzuführen. Sondern du bekommst halt einfach nur jede Menge Anregungen, die du selbst dann ausprobieren kannst. Insofern, das gilt nicht nur für die Gesichtserkennung, sondern es gilt auch für alles andere. Ja, also auch was so Persönlichkeitserkennung angeht. Ja, also wie gehen eigentlich diese Maschinen vor, wenn sie dich jetzt, wenn sie dir Dinge empfehlen? Dahinter stecken ja sozusagen Persönlichkeitsanalysen, letztendlich auch ganz viel Psychologie. Aber wie funktioniert diese Psychologie eigentlich? Nach welchen Modellen wird da gearbeitet und so? Das ist toll. Also, das sei an dieser Stelle empfohlen, und das ist auch der letzte Artikel in der Reihe, so dass wir zu den schönen Apps kommen können, ne? Felix, du hast da etwas?
Willst
du
ja anfangen? Einfach so kurze Sache, die Frandewohl hatte mich darauf gebracht und ich finde es sehr, sehr lustig, so ein bisschen einen eigenen Augmented Reality Sache zu bauen. Blippa.com ist das, glaube ich.
Ja.
Ja. Links in den Shownotes ist ein Angebot und eine App, mit der man, also im konkreten Fall hat sie ein Foto eines Meisenkastens bei sich in der Klasse aufgehängt. Mhm. Und wenn die Kinder mit der Blippa-App dieses sich anschauen, werden sie sozusagen, wird aus dem Foto der Blick in den Meisenkasten, sodass sie das sich direkt angucken können. Sehr schön.
Also der Meisenkasten wird zu einem QR-Code sozusagen.
Der Meisenkasten wird zum QR-Code, also und die App zeigt dann direkt den Film sozusagen über den statt des Meisenkastens, also Augmented Reality. Wer also so ein bisschen für, gerade für Bildungszusammenhänge, mal mit Augmented Reality so ein bisschen arbeiten möchte, zumindest rudimentär, um so zu zeigen, was ist da machbar. Die Beispiele auf der Blipper-Seite sind auch sehr cool. Man kann ja auch
und du kannst das alles mit der App
Bilder
machen, oder brauchst du sozusagen? Nee,
die App ist das eine, das ist sozusagen das Tool, und das zu programmieren, das ist dann, kann man sich auf der Webseite eben für so einen Administrator, also Editor-Account dann machen. Schulbücher.
Ja.
Man kann ja auch die Seiten des Schulbuchs einfach als so Hintergrund machen und kann dann die Filme, weiterführende Informationen quasi über die Schulbuchseite nochmal widerlegen, sodass der Schüler mit Schulbuch und ergänzendem Material arbeiten kann. Also da lassen sich tatsächlich nette Sachen
machen. Für dieses ganze Lernen jenseits des Seminarraums, also immer irgendwie rausgehen und da Dinge machen.
Ja, oder auch
jede Menge von diesen Werkzeugen mal angeguckt und auch schon angewandt. Aber Blippa ist mir neu, aber das ist toll, danke. Ja.
Weiteres. Ich habe ja meine Dropbox gelöscht und habe jetzt zu Hause mein Backup.
Okay.
An zwei Orten, es ist trotzdem alles zu Hause, also eigentlich nicht so wirklich richtig gut. Man muss mal gucken, ob man nicht noch irgendwie ein Backup eigentlich mal an anderen Ort speichert, weil das ist dann sinnvoll. Im Moment ist es kein Backup, sondern nur zwei Speicherversionen zu Hause. Aber manchmal hat man ja doch die Situation, dass man auf sein Archiv, also ich habe halt, können wir auch mal drüber reden, wie man eigentlich Daten speichert. Ich habe auf meinem Rechner nicht das Archiv. Das heißt, viele der Dinge aus den letzten Jahren, irgendwie Schulsachen und sonst was, liegen im sogenannten Archiv. Und die Festplatte ist halt jetzt zu Hause an der AirPod angeschlossen. Und ich hatte mich halt gefragt, wie kann ich denn von unterwegs darauf zugreifen?
Ja.
So richtig funktioniert das mit der Privatfreigabe nicht, zumindest auch vom Handy, vom iPhone nicht.
Freigabe, die dir Apple zur Verfügung stellt.
Genau, das ist ja, das sollte jetzt funktionieren, genau. Also wenn ich jetzt hier mit meinem Rechner bin, wird mir meine AirPod, also meine WLAN-Station, hier angezeigt. Das heißt, ich könnte theoretisch jetzt auch ein Backup machen.
Ja.
Aber das funktioniert vom iPhone aus nicht. Was ich aber machen kann, ist vom iPhone, also Privatfreigabe funktioniert nur von Mac mit diesen WLAN-Geräten. Vom iPhone kann ich mich aber per VPN in mein Heimnetz einloggen, dann bin ich ja Teil des Netzes und kann mir dann mit einer App wie beispielsweise dem File Explorer die Laufwerke anzeigen lassen. Also das geht auch nicht mit jeder App, weil das ist ja kein SMB B oder kein WebDAV-Server, sondern es ist ja wirklich ein Filesystem, was im Netzwerk ist. Und mit dem File Explorer Pro kann man auch mehr als eine, also mit dem File Explorer, der ist kostenlos, kann man eine Quelle und mit dem File Explorer Pro kann man zwei Quellen und mehr dich eben anzeigen lassen, sodass ich auch von unterwegs, vom iPhone aus, auf alle Daten, die ich zu Hause gespeichert habe, zugreifen kann. Mhm. Und das ist ganz praktisch. Weil ich im Grunde genommen Zugriff auf mein komplettes Archiv von unterwegs habe.
Wir müssen dann tatsächlich nochmal eine Folge zu Datenspeicherung, das nochmal irgendwie auf den Zettel nehmen, weil es natürlich mit der Löschung der Dropbox so ein paar Dinge gibt, von denen ich gerne wissen wollen würde, wie du sie dann löst. Aber das hat jetzt hier, wenn wir über schöne Apps reden, nichts zu suchen.
Genau, lass
uns mal gesondert.
Lustig fand ich in diesem Zusammenhang, deshalb bin ich wahrscheinlich auch ein bisschen optimistischer, was das iPhone angeht, dass es für alle Möglichkeiten immer irgendwie eine Lösung gibt.
Ja.
Und das ist eigentlich spannend inzwischen, weil es einfach Apps auch für die Nischenprodukte gibt, weil die Masse an Nutzern inzwischen so groß ist, dass sich Nischen viel, viel mehr lohnen.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, willst du noch über digitales Schreiben?
Kann ich machen, einfach nur ganz kurz, habe ich jetzt letztens auch geblockt. Und zwar ich glaube, es ist erst mit iOS 10 gekommen, kann man auch jetzt auf dem iPhone, iPad PDFs digital unterschreiben. Also nicht signieren, wie man das mit Adobe Acrobat hat, sondern halt seine Unterschrift unter ein PDF-Dokument setzen. Und das Schöne ist, dass das offensichtlich über die iCloud synchronisiert mit dem Mac wird. Das heißt, wenn man seine Unterschrift in der Vorschau-App auf dem Mac schon eingelesen hat, wird die auf dem iPhone, iOS-Gerät direkt auch zur Verfügung gestellt. Das heißt, wenn man ein PDF öffnet und geht oben links auf den Werkzeugkasten, ist unten rechts das Symbol für Unterschrift.
Ja.
Und die Unterschriften, die einem da angeboten werden, sind die gleichen, die man auch auf dem Mac hatte, sodass man ruckzuck ein PDF öffnen, unterschreiben und weitersenden kann. Dafür noch nicht mal mehr einen Rechner, einen Computer nutzen muss.
Okay, also für alle.
Schweige es denn.
Ich benutze das bisher gar nicht, ja.
Digital die Dokumente einfach so unterschreiben.
Nee.
Die ganzen Briefe, wenn du einen Brief an eine Versicherung schreibst, die wollen ja immer eine Unterschrift haben.
Ja, drücke ich aus und schicke denen das. Ja.
Also richtig per Postbrief?
Ja.
Also ich druck das aus, also nicht, ich druck das nicht aus. Du schreibst digital, schickst denen per Mail meistens und sag, wenn sie es nochmal gefaxt haben wollen, sagen sie Bescheid und dann faxe ich ihnen das gleiche auch nochmal. Also so, das ist mein Weg.
Okay.
Meistens wollen die ja nur eine Unterschrift haben.
Ja, stimmt. Ja.
Und deshalb mache ich das. Also ja.
Okay, ich habe ein schönes Tool, das heißt Tab. Unter Tab werdet ihr es allerdings nicht finden bei euch in den App Stores. Aber unter Wattpad, also W-A-T-T, Pad, P-A-D, findet ihr eine App, die erst einmal daherkommt als Storytelling in einem Messenger-Stil. Das ist so, ihr könnt euch also Stories lesen, die sind aufgemacht wie so ein SMS oder wie so ein WhatsApp-Messenger. Und immer wenn man weiter drückt, dann kommt halt die nächste Nachricht. Das sind lineare Stories, also nicht so wie das, was wir hier auch schon besprochen hatten, so wie One Button Travel oder so, sondern eben linear. Aber die Stories sind halt auf ihre Art in diesem Messenger erzählt, sehr ungewöhnlich. Also du kannst halt offensichtlich auch Stories, also mir ist es zumindest so gegangen, ich hatte das Gefühl, dass die Stories da irgendwie ganz, ganz anders rüberkommen, weil das ist zum Beispiel irgendwie eine so eine Endzeit-Welten-Story, wo die Mutter irgendwie ihrer Tochter auf einer Party so eine WhatsApp schreibt und sagt, komm bitte ganz schnell heim und eigentlich wird und die Tochter, wir hatten doch verabredet, ich soll erst um zwei heimkommen und so, du musst jetzt sofort kommen. Und über diese direkte Rede und diese Dialoge wird sozusagen diese Geschichte entspannt. Und du hast halt nicht die Möglichkeit, mit irgendwelchen, wie bei einer normalen Erzählung, mit irgendwelchen Rahmendaten zu arbeiten, also irgendeine Einführung durch einen Erzähler oder so. Mhm. Sondern das musst du halt alles in diese Stories, in diese Dialoge verpacken. Dann ist mir bei dieser App aber auch aufgefallen, wie geil das ist, weil man auch selbst natürlich Geschichten schreiben kann damit. Also ihr habt praktisch einen Editor, praktisch auch im Gerät selber, also im iPhone selber oder im Android-Gerät selber, das funktioniert auf Android und auf iOS, mit dem ihr selbst Geschichten schreiben könnt. Und da habe ich gedacht, naja, die allercoolste Anwendung, die mir da auf Anhieb eingefallen ist, wenn ihr in der Schule oder wo auch immer oder so auch mit euren Kindern thematisieren solltet, wie die eigentlich über WhatsApp sowas wie Mobbing erfahren, dann kann man das im Prinzip so machen, dass die selbst von ihren Stories erzählen, die sie so erleben. Oder indem sie die selbst fiktiv anfangen aufzuschreiben. Und dadurch, dass es das gleiche Medium ist, ist die Übersetzungsleistung halt relativ gering. Und es passiert das, was dir beim Erzählen eben nicht gelingen kann, nämlich, dass du nur angewiesen bist auf die Möglichkeiten, die dir auch WhatsApp zur Verfügung stellen würde. Das heißt, all die ganzen Erklärungen drumherum, die du gar nicht hast, die würde dir die App zum Erzählen dieser Story eben auch nicht geben. Hm. Und das damit wird im Prinzip auch deutlich, dass ein Großteil dieser Fiktionierung nicht in dieser App erzählbar ist, sondern nur außen dran. Das heißt, das besondere Phänomen, was letztendlich das Mobbing über Messenger auch auszeichnet, nämlich, dass sich die Geschichte eigentlich materialisiert in der Erzählung über die Geschichte. Und damit auch in der Interpretation, wer da wohl was gesagt und wer da welches Handy an sich genommen hat, ohne dass es wollte und so weiter. Das wird jetzt plötzlich greifbar, weil die Mittel halt so begrenzt sind. Also für alle, die so als Medienpädagogen unterwegs sind und da nochmal nach einer schönen Möglichkeit gesucht haben, das ist ein wirklich großartiges Tool, das sich mit Sicherheit so im medienpädagogischen Sphären noch nicht so erschlossen hat. Und wenn es die Muse in mich treibt, dann werde ich das auch noch mal irgendwie auf Medienpädagogik-Praxis-Blog zum Besten geben, weil ich glaube, darüber hat noch niemand geschrieben, weil diese App findet sich einfach auch nirgendwo.
Ja? Ich habe auch noch nie was von gehört, aber es ist ein spannendes Medienformat.
So, in dem Zusammenhang hast du was Cooles gefunden. Also wir hatten gerade in einem Vorgespräch uns hatte ich dem Felix die App gezeigt und dann sagtest du, ja, aber das ist ja so ähnlich wie, und es ist gar nicht so ähnlich wie, aber es ist total krank. Erzähl's bitte.
Nee, einfach nur, du hast gesagt, man könnte damit schön Geschichten erzählen, weil es im gleichen Medium ist. Mhm. Und in dem Zusammenhang habe ich einfach nur darauf hingewiesen, dass es ja solche Apps gibt, die WhatsApp-Chats quasi simulieren und auf dem gleichen Bildschirmlayout dann darstellen. Mhm. Darüber kann man ja auch gut Geschichten erzählen. Mhm. Und das Problem einfach an diesen WhatsApp-Simulations-Apps ist, dass wenn man davon dann ein Bildschirmfoto macht, tatsächlich die Unterscheidung, ja, ob das jetzt echt stattgefunden hat oder nicht,
ja,
nicht mehr eindeutig machbar ist. Und ich finde, das ist unter kreativen Gesichtspunkten auch eine schöne Geschichte, um
für Fake News.
Nein, Geschichten zu erzählen, tatsächlich. Also mit den gleichen Einsatzmöglichkeiten, die du jetzt halt auch gemacht hast. Darüber lassen sich ja Geschichten erzählen.
Ja, ja.
Aber für die Verbreitung von Fake News, ja, wobei will ich mir jetzt gar nicht reinhängen, sondern für fiktive Mobbing-Geschichten oder nicht fiktive. Oder als Dokumentation, das gab's wirklich. Ich habe den Chat leider gelöscht, aber ich habe Bildschirmfotos. Mhm. Eignet sich sowas nämlich tatsächlich nicht mehr.
Ja.
Weil es nämlich eigentlich,
also es ist halt digital.
Natürlich, ja? Es ist digital, es ließe sich eh immer schon faken, wenn man
es darauf angelegt hat.
Aber jetzt ist es so einfach, weil es einfach wirklich eine App gibt und man kann das Bildschirmhintergrund festlegen, man kann den Account-Avatar festlegen und es sieht dann wirklich so aus wie gemacht. Ja. Also diese Apps, zum Beispiel WhatsPrank oder gibt es beim App Store verschiedenste, kann man sich ja mal probieren und kann ja mal die Schüler damit vielleicht konfrontieren, indem man einfach ein fiktives Gespräch von Lehrer und Schüler mal zeigt und mal gucken, wie die Schüler oder auch der Schüler, muss man vielleicht vorher einweisen, reagiert und einfach deutlich zu machen, im Zweifel ist erstmal nichts sicher von dem, was über den Computer läuft.
Ja. Ich habe noch ein schönes Ding, das habe ich mit den Kindern hier ausprobiert. Und zwar bin ich drauf gekommen, weil Swift Playground letztes Jahr im Oktober von Apple zwar schon angekündigt wurde, aber in deutscher Sprache erst vor kurzem erschienen ist und damit auch in den deutschen App Store geraten ist. Und daraufhin haben wir uns das hier mal zusammen angeguckt und meine Kinder sind mittlerweile schon relativ weit. Es funktioniert leider nur auf iPads, auf iPhones geht es nicht. Aber es ist wirklich Apple-like total schön gemacht. Dieser kleine Tropfen, den man auch in jede beliebige andere Figur transformieren kann, erlebt halt so Geschichten. Man wird eingeführt natürlich in die Programmiersprache Swift. Innerhalb von Swift Playground kann man aber nicht nur lernen, wie man programmiert, sondern man kann am Ende auch selbst eigene kleine Apps schreiben. Also so ein bisschen das, was man auf diversen anderen Plattformen auch so kriegt. Aber hier würde ich sagen, es ist einfach nochmal total rund und toll gemacht. Also
um das Vokabular und die Grammatik von der Programmiersprache zu kommen, ist es großartig. Ich habe leider im Moment kein iPad zur Verfügung, sonst würde ich das tatsächlich im Moment auch machen, weil ich diesen Ansatzpunkt und diese Herangehensweise total super finde.
Ja.
Also ich habe das erste Level mal im Workshop gespielt und habe gedacht, das ist schon gut.
Also großartiges Erlebnis, um Programmieren zu lernen, wird tatsächlich bei uns regelmäßig im Moment gespielt. Du hast noch was?
Ja, Kleinigkeiten.
Ich habe auch noch was.
Podcast-Empfehlung. Ich kannte ihn bisher noch nicht. Der Aufwachen-Podcast unter aufwachen-podcast.de oder auch in deinem präferierten Podcast-Verzeichnis. Politisch spitz, nicht immer konsensfähig, anstrengend teilweise, aber weniger didaktisiert als zum Beispiel die Lage und trotzdem aber auch auf die aktuellen Medienberichte eingehend und die Medienberichte an sich auch einordnend. Also in dem Sinne auch, wie werden eigentlich Nachrichten gemacht?
Ja.
Und was sind die Zielgruppen von Nachrichten? Und so. Ein spannender Podcast, anstrengend. Die machen, glaube ich, 2 Folgen die Woche.
Okay.
Dienstags und freitags.
Krass.
Auch nicht kurz. Aber ich habe mich jetzt so ein bisschen mal reingehört und finde das zumindest spannend. Ich fand es erstaunlich, dass ich das ist an mir vorbeigegangen. Ich weiß nicht warum, weil es in einem anderen Universum wahrscheinlich spielt und nicht mehr in
wahrscheinlich.
Ja, aber ist zumindest mal ein reinhören wert, glaube ich.
Okay.
Na und noch der Hinweis auf das eben genannte die Meisencam. Also ich habe halt bei mir, das habe ich glaube ich aber schon mal von berichtet, einen Meisenkasten gebaut, wo hinten ein Raspberry Pi mit einer Raspberry Pi Kamera drin ist. Mhm. Deshalb ist die Qualität einfach, aber es funktioniert immerhin. Und die läuft unter cam.schaumburg.xyz port 8080, Link in den Shownotes. Und wer möchte, kann da gerne mal einen Blick reinwerfen. Interessant ist es tagsüber immer, weil die Meise halt rein und raus fliegt. Aber meistens abends so um 6:30, 7:00
Penti.
Kommt die halt rein und pennt. Also kurz vor Sonnenuntergang sieht man da immer so ein aufgeplustertes Meisenknäuel drin sitzen.
Ja.
Bisher noch keine Eier, aber es ist ganz spannend, weil sie in den letzten Wochen halt das Nest gebaut hat.
Aha.
Und ich warte jetzt auf Meisenmama oder Meisenpapa. Ich weiß ja nicht, wer das baut. Wahrscheinlich baut der Papa, ne?
Aha.
Dass sich eine Meisenmama bereit erklärt, das Haus zu beziehen und dass dann Eier gelegt werden. Dann wird's spannend.
Du hattest das letztes Jahr schon, oder?
Ich hatte es im letzten Jahr, aber wie das so ist, in sauberen, frisch geschmirgelten Häusern fühlen sich so Naturmeisen unwohl. Die fanden das, glaube ich, ganz nett. Die haben ja auch mal wieder reingeguckt.
Aber jetzt, gebaut.
Wenn die jetzt hing es halt so ein Jahr in der Sonne und so ein bisschen abgeranzt. Und jetzt finden sie es cool. Hier hört man oft, dass frisch aufgehängte Meisenkästen immer erst im zweiten Jahr genutzt werden.
Bevor du, ich habe noch eine Sache, du willst gleich jetzt auf jeden Fall hier noch was mit dem Gerät machen. Ich habe noch eine Sache, eine Amazon Prime Empfehlung. Es gibt die dritte Staffel schon seit einiger Zeit von Halt, Halt and Catch Fire. Die ist deswegen total cool, weil die sind jetzt so in den 80er Jahren angekommen. Es geht in der Serie grundsätzlich um Computergeschichte.
Ich habe es tatsächlich noch nicht geguckt.
Das ist total irre. Also in der ersten Staffel ging es halt irgendwie darum, Laptops zu bauen. In der zweiten Staffel ging es vor allen Dingen um so eine Online-Plattform, die sich auftat. Jetzt ging es darum, dass diese Online-Plattform in der dritten Staffel vor allen Dingen an die Börse sollte. Das ist halt total spannend. Ja, es ist 1986, spielt es. So, und dann eigentlich geht die Staffel bis Episode 8 und Episode 9 und 10 sind im Prinzip schon die Hangovers für die vierte Staffel, so scheint es. Die startet dann halt irgendwie 1990 mit einem Windows 3.0 Startbildschirm geht die Episode 9 los. Also ihr müsst das gucken. Also wenn ihr irgendwie Bock auf Computergeschichte habt, am Rande spielt in der dritten Staffel das NSF-Netz eine Rolle. NSF, ja, klingt ein bisschen wie NSA, ist aber NSF und da steht das S in dem Fall mal nicht für Security, sondern in den 80er Jahren stand das F für Science. Das war nämlich die National Science Foundation, die NSF, die nachdem das ARPANET, also sozusagen der Vorläufer des Internets, vom Militär wieder privatisiert wurde. Hat diese National Science Foundation ein Netz gebaut, das letztendlich auch übergegangen ist in das sogenannte Internet. Eigentlich einen Backbone bereitgestellt hat, um die fehlenden Infrastrukturen, die das ARPANET lieferte, aufrechtzuerhalten, nämlich die Server der Universitäten zwischen Ost- und Westamerika miteinander zu vernetzen. Mhm. Das ist nur so eine Randgeschichte, die aber tatsächlich für mich nochmal nachrecherchierbar über die Wikipedia war. Und das ist einfach total cool, wie die das Ding entwickeln. Ja?
Ich habe es noch nicht geguckt. Ich sehe gerade, dass es ein echter Fehler ist, aber ich liebe Serienhersteller.
Ja, die musst du gucken.
45 Minuten sind keine Zeit. Mach 20 Minuten.
Ja,
in dem 20 Fall, Minuten gucke ich mir an. 45 Minuten ist ein Abendfilm. Da setze ich mich hin und muss das gucken.
Richtig.
Ich möchte es gerne zwischendurch einschlafen.
Du musst dann halt, ich gucke es jetzt vor allen Dingen viel auf dem Handy vorm Einschlafen. Und wenn ich nach 20 Minuten müde werde, gucke ich am anderen Abend.
Ja, ist aber doof. Mhm.
Aber wie gesagt, Halt in Catch Fire ist wirklich was für Liebhaber und Liebhaberinnen. So, jetzt du.
Noch einfach eine Sache, und zwar, ich war auch und bin immer noch auf der Suche nach einer mobilen Soundlösung.
Mhm.
Ich war jetzt am Wochenende, waren wir auf der Trasse, also es ist halt so eine stillgelegte Eisenbahntrasse, die inzwischen als Fahrradweg umgebaut worden ist, bei uns in Wuppertal. Und da fahren ja dann die ganzen Leute auch so die... Guck mal, was ich für eine laute Anlage dabei habe. Mhm. Und früher hattest du ja diese Ghetto-Blaster. Mhm. Und heute hast du halt deine UE-Boomboxen oder GBL-Flips. Und die
kosten ein Vermögen.
Und die sind echt nicht billig. Also das ist ja okay, weil die ja wirklich einen guten Sound auch machen und sonst was. Ist alles okay. Ja. Aber ich suche eigentlich was nicht unbedingt meinen ganzen Garten beschallt, sondern was so okay ist. Und wo ich nicht 150 Euro oder mehr drauf, also diese Libratone-Zip-Dinger sind ja auch geil, aber die kosten über 200 Euro. Mhm. Sondern was preislich günstig ist. Und ich habe jetzt hier eben mir mal den Anker Soundcore geholt.
Ja, den haben
der kostet auch. Eben 30 Euro oder 40 Euro und ist vom Design her so ein bisschen mit diesem Bose-Ding gehalten. Das Bose-Ding kostet halt auch wieder 160 Euro oder 130 Euro. Der macht einen besseren Klang. Aber ich finde tatsächlich so für unterwegs zur Beschallung ist dieser Soundcore tatsächlich echt in Ordnung. Mit 10 Stunden Akkulaufzeit.
Wie ist die Bluetooth-Verwaltung da drin?
Leider nicht vorhanden. Das heißt also, der verbindet sich immer nur mit einem Gerät.
Ja.
Und ich kann es leider nicht an dem Gerät umschalten. Ja. Das ist ein Nachteil.
Ja. Ja.
Da
ja.
kommt sicherlich alles noch irgendwie, aber ich möchte es einfach nur empfehlen, dass wenn jemand so ein kleines Gerät sucht, tatsächlich.
Ja, es läuft jetzt hier gerade so im Hintergrund, werdet ihr das bestimmt so ein bisschen hören. Ja, ist gut. Hm? Ja. 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 Kann was.
Ist machbar.
Ja.
So. Und wir lassen jetzt langsam ausklingen. Also genau, Link dazu auch in den
Show Notes. Wir lassen langsam ausklingen, klingen. Willst du das ausmachen oder laufen lassen? Okay.
Also genau, Bedienelemente hat er, ne? Lauter, leiser, Start-Stop kann er, aber eben man kann nicht mehrere Geräte machen und dann auf dem Gerät mit Bluetooth hin und her switchen.
Fein ist's. So, dann lasse ich mal das Intro starten und wir wünschen euch Outro. Alle Outro, genau, und wir wünschen euch alle schöne Ferien.
Schöne Osterferien und bis bald.